damit einen wunderschönen Montagabend. Natürlich musstet ihr wieder lange zwei Wochen warten, aber natürlich kehrt die Eishockey-Show zu euch zurück. Einen wunderschönen guten Abend, Staffel 2, Folge 9 heute von und mit Rick.
Ich habe gerade überlegt, ob das stimmt, aber Grüße.
Hallo, Freunde.
Und hallo Freunde heißt natürlich nicht nur, dass wir euch begrüßen, Rick, sondern auch Magic Mike ist mit dabei. Magic, hast du einiges rausgesucht über die Woche? Über die zwei Wochen?
Ein bisschen was habe ich gesucht, ja. Es waren ja auch ein paar äußere Sachen und so unterwegs. Und wir haben ja ein paar Themen in der Liga und im Verband und so. Und das wird alles
hast ein auch Highlight so, heute. Hast du die auch so agil gesucht, wie du uns das gerade beschreibst?
Ja, ich saß genauso da.
Du musst auch erstmal warm werden, hier ist saukalt.
Ja, du sitzt ja im T-Shirt da mit deinem Bowlinghemd, mit deinem zweitklassischen Frotteetuch. Aber ich habe mir extra einen Pulli angezogen, habe ich letzte Woche schon gelernt. Aber ist es jemandem aufgefallen bei diesen
wunderschönen... Sprach der Karl Lagerfeld der Modewelt im Eishockey. Herzlichen Glückwunsch.
Ist jemandem aufgefallen, dass der...
Na, wie heißt er?
Na, jetzt schaut aber. Schaut mal genau drauf. Und an wen erinnert euch dieser Mann, der da mitsingt? Ich gebe einen Tipp, der könnte auch Trainer in Salzburg sein. Hier rechts. McElwain. Schaut ein bisschen wirklich so aus.
Aber vorher stand da Rick Goldmann drunter.
Nee. Aber er schaut wirklich ein bisschen so aus, gell?
Ja.
Vielleicht
ja.
Jetzt in Salzburg ein bisschen so in das Umtata.
Ja, wer weiß. Vielleicht
kommen wir später auch noch auf Doppelgänger.
Après-Ski.
Vielleicht haben wir später auch noch Doppelgänger.
Ist viel Geld im Markt, habe ich gehört.
Im Schlagermarkt.
Schon im Après-Ski-Markt, ja.
Da auch. So, auf jeden Fall gibt es uns heute live hier in der Eishockey-Show natürlich auf YouTube. Es gibt natürlich diese Folge, aber wie immer auch für euch als Podcast zum Nachlauschen. Ist ja klar.
Das mache ich auch immer meistens noch danach, weil ich vieles gar nicht verstehe, was in der Show überhaupt passiert, während ich dabei bin. Muss ich nacharbeiten. Hat mir mein Psychologe gesagt, soll ich machen.
Ist es gut für dich?
Es ist gut für mich, sagt er.
Man hat einen anderen Eindruck, ja. Hin und wieder, aber auch das ist natürlich nur eine Laienansicht.
Ja.
So, wir haben einiges vor, Leute, denn heute ist ein ganz besonderes Datum auch für die Eishockey-Show.
Ja, aber die können dabei sein, die Leute. Hast du in
die Telefon? Die Leute können dabei sein, natürlich, das machen wir als erstes. Ihr sollt dabei sein. Also, mailt hier rein. Was war denn das?
Ja, ihr könnt auch mailen, YouTube-Kommentarleiste.
Genau.
Oder ihr meldet euch unter dieser Telefonnummer,
ganz auch mit genau, Sprachnachrichten. 0175 681-7248 Sprachnachrichten. Alles rein. Wir nehmen euch gerne mit in die Sendung und haben euch natürlich gerne hier mit dabei. So.
Die ersten Vergleiche zu dir kommen übrigens schon, Basti, über den Chat.
Weil?
Der Kommentator sagt, Basti, der Steffen Baumgart der Eishockey-Show. Ich glaube, es muss auf das Shirt angesprochen werden. Ansonsten kenne ich Steffen Baumgart immer nur mit der Mütze. Aber ist der Köln-Trainer, falls
wir. Basti schon blau ohne Bier, steht hier. Das passt besser.
Ich habe immer blaue Sachen eigentlich an.
Ja. Im Übrigen. Ja. Das haben sie dir gesagt, dass das gut zu dem weißen Teint passt, oder was?
Ja, genau.
Allez le bleu.
Macht nicht ganz so blass, wie man dann wirklich ist. Ganz egal.
Warte mal, da kommt schon einer rein, abgesehen davon. Von Doppelgänger. Daniel Fischbuch erinnert mich immer an einen jungen Rio Reiser.
Oh.
Das kannst du in der Zwischenzeit schon mal raussuchen.
Ich such mal Rio Reiser.
Während wir hier natürlich unseren Festivitäten nachgehen, Basti, du hast es gerade angesprochen, bevor dich ein unhöflicher Mann neben dir unterbrochen hat. Denn heute, abgesehen davon.
I want to love you, feel you, and wrap myself around you.
Das war jetzt nur ein Vogel gewesen.
Ja, lustiger Vogel. Du lustiger Vogel, hast du wieder toll gemacht. So, steht der Gameplan, Leute?
Ich dachte, wir feiern hier.
Naja, aber es geht da niemand, es bringt da niemand.
Achso,
wir haben es ja noch nicht mal angesprochen.
Ja, eben.
Ja, da hast du mich doch unterbrochen.
Ja, ich dachte, du findest den Faden wieder.
Meine Güte, also, heute ist wirklich der 6.2.2023 und just... Exakt am 6.2.2019 haben wir, Rick, du kannst dich natürlich nicht mehr daran erinnern, die allererste Folge der Eishockey-Show damals als Podcast aufgenommen.
Ja.
Deshalb.
Und uns liegt das Thema am Herzen.
Also, gratuliere dir.
Ja, es
zu deinem vierten Geburtstag der Eishockey-Show.
Ist wie so ein Tier, das man hat, das aber zu einem gehört, aber eigentlich ist so ein kleiner Hund und der sabbert ganz viel, aber trotzdem hat man ihn lieb.
Sprichst du jetzt über dich oder
über die Show? Aber da wollen wir natürlich
aber auch heute. Ich habe da auch was geholt. Ich habe mich nicht lumpen lassen.
Ich bleibe einfach sitzen.
Hier, da, schaut's an.
Was haben wir?
Ich habe extra für euch.
Das ist geil. Das wollt ihr schon immer bekommen. Ist das geil? Mit Gewicht sogar.
Ja, natürlich.
So nämlich. Vierter Geburtstag der Eishockey-Show heute.
Und Kuchen auch noch.
Was haben wir noch?
Bis der Quartier.
Vorsicht, dass du nicht stolperst.
Das Messer legt man dir dahin.
Mit der tollen Torte.
Und noch was.
Wir haben Törtchen.
Ja.
Wir haben natürlich auch was zum Anstößchen.
Wieso bist du ausgewichen? Warum bist du ausgewichen?
Das ist nicht dein Ernst. Wie kann man so blöd sein und nicht mal die Torte im Gesicht von jemandem
unterbringen? Es ist weggerutscht.
Es hängt da hinten an der Wand.
Ich habe hier noch übrigens.
Könnten leider nur wir sehen.
Ich habe hier noch ein bisschen Partymütze auch für euch.
Kann man das. Wieso bist du weg?
Ich bin überhaupt nicht, ich sitze einfach nur hier und du wirfst vorbei.
Ich bin froh, dass das Messer immer drin war.
Oh Mann.
Warte, jetzt will ich noch essen.
Ja, schnapp's dir. Muss ich jetzt umziehen erstmal.
Wofür habe ich denn eigentlich einen Teller und eine Gabel hier
hingekommen? Kannst du mir was vom Boden noch nehmen? Es tut mir leid, ich bin ausgerutscht.
Ja, ich merk's. Getroffen hast du trotzdem.
Ist aber gar nicht schlecht, gell?
Wäre eigentlich gar nicht schlecht. Hab ich vielleicht. Jetzt musst du weitermachen, weil ich muss mir jetzt erstmal einen Fuß holen.
Oh. Ja, bei mir fällt es ein bisschen ab.
Machen wir schnell weiter.
Also, ihr seht, die Festivitäten sind heute in Gange.
Da hängt schon wieder schlapp, Halleluja.
Der Erste schreibt, zur Feier müsste der Weihnachtsmann auch nochmal vorbeischauen. Also wir haben harten Inhalt heute. Der Weihnachtsmann hat leider heute keine Zeit. Es war auch der Nikolaus.
Das stimmt, ja. Aber wir haben eine erste Sprachnachricht, Rick. Soll ich dich unterstützen?
Ja.
Komm, hauen wir eine erste Sprachnachricht raus von Julian.
Aber die Torte steht Basti echt gut im Gesicht.
So nämlich. So,
der ist schon weg. Es steht auch unserer Wand relativ gut. Ja. Leider sieht man das hier nicht so. Da müssen wir uns nachher mal überlegen, ob wir da noch irgendwie hinzoomen können.
Ich glaube, die Kamera hier vielleicht. Da haben wir, unauffällig haben wir noch eine. Vielleicht kommt die da sogar hin. Da.
Eieieiei. Es ist echt. Es ist unglücklich gelaufen, muss man sagen. Aber man kann das noch. Also, es ist eigentlich noch okay. Der Torte fehlt nicht.
Dass du das wirklich machst auch noch.
Der Torte fehlt nicht. Er hat aber auch gerade probiert vom Boden.
Auch ohne jetzt Probleme. Hast du meinen ganzen Stuhl voll gemacht.
Nee, war vorher schon.
Oh Gott.
Das ist echt unglücklich gelaufen, muss man sagen. Und deswegen zieht sich das jetzt hier ein bisschen weiter. Aber wir können euch schon mal sagen, auf was ihr euch außer der Torte und den Festivitäten noch alles freuen könnt.
Ja.
Und deswegen schauen wir jetzt mal ganz kurz beim Magic Mike.
Auf den Gameplan,
oder? Gameplan.
Ab geht's.
So, als erstes sprechen wir über die Lage der Liga. Natürlich sprechen wir auch über den neuen Bundestrainer Harry Kreis und seinen Assistant Coach Alexander Sulzer, der auch schon bei Punkt 3 mit der U25-Mannschaft unterwegs sein wird. Und da schalten wir dann auch hin zu Tobi Eder. Mit dem sprechen wir natürlich ein bisschen über die U25-Maßnahme.
Wo sind die denn in?
Bundestrainer und über Düsseldorf.
Wo sind die denn in?
Ich weiß nicht,
Košice.
Sind sie denn schon in Košice?
Die sollen heute ankommen auf jeden Fall. Die sind seit heute unterwegs. Ich glaube, die sind noch im Bus.
Wir hören es gerade.
Die fliegen ja über München, Budapest, dann geht's zack in den Bus rein bis nach Košice hinter.
Ich bin jetzt ein Einhorn.
Wie weit die 19 inzwischen fährt.
Du, das ist Wahnsinn.
Und Bundesliga Eishockey-Welt und wir schließen natürlich so? Mit dem Ausblick dieser Woche, was noch alles kommt.
Licht ausgeschossen. Oh.
So,
meine
hier Bitte. Ist Anarchie ausbrochen, das muss man
jetzt
so sagen.
Schon. Noch keine zwei Minuten auf Sendung. Jetzt geht der Nächste hier.
So, das Wahnsinn. Wir waren beim Gameplan, glaube ich. Ne? Wir wollten,
haben wir den Gameplan jetzt schon
angefangen? Wir haben ihn schon einmal kurz angefahren, ja. Wir waren, glaube ich, gerade beim Kader eben, dass die U25 in Košice ist.
Genau.
Dann haben wir noch einen sehr schönen Interviewgast.
Voll ins Auge.
Tobias Eder ist da, nicht zu verwechseln mit Andreas Eder. Und dann schauen
oder
wir natürlich
Meister.
Noch, bitte?
Oder auch Meister.
Oder auch Meister Eder, das ist richtig. Und Franz. Dann schauen wir natürlich noch in die bunte Eishockey-Welt und was die Woche sonst noch so ansteht im Eishockey.
Ja, aber dann würde ich, was hast du jetzt da auf? Das ist ja Wahnsinn.
Und wenn einer von den Eder Meister wird, ist er dann Meister, Eder? Ja. Ernsthaft?
Vielleicht hat er dann
einen Kugel sogar. Andi Eder war schon Meister.
Ja, aber jetzt aktuell.
Aktuell wäre er trotzdem Meister, Eder. Oh Gott.
Habe ich dich rausgebracht?
Nee, überhaupt nicht. Bin okay. Wieder voll da.
Schön.
So. Damit würde ich sagen, während wir hier alles aufräumen, kommen wir erstmal zu den News der Liga. Mikey.
Ja.
Einsatz verpasst. Einsatz verpasst. Hier ist die erste deutsche Eishockey. Oh, wir machen seriös. Hier ist die erste deutsche Eishockey-Show mit den Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Eishockey-Show. München, Platz 1. Nach dem Sieg gegen einen möglichen direkten Playoff-Konkurrenten hat die Spannung an der Tabellenspitze stark abgenommen. Das Ligabüro in Neuss bezeichnete den Vorgang sogar als Überreaktion. Die Münchner Mannschaft schwebe schon seit Saisonbeginn durch die Liga. Die anderen Teams sehen sich dadurch in ihrer Souveränität verletzt. Ligenchef Trippke betonte, aus Sicherheitsgründen sei nun entschlossen worden, in den Playoffs wieder Best of Seven einzuführen. Augsburg, Bietigheim. Augsburg auf Platz 14, Bietigheim auf Platz 15. Unterdessen gibt es neue Erkenntnisse über diese Tatverdächtigen. Augsburg und Bietigheim. Die mutmaßlichen Täter sitzen aktuell fest auf Platz 14 und 15. Das Tatmotiv ist derzeit noch unklar. Das teilte die Eishockey-Justizbehörde heute Mittag mit. Und wir fragen direkt nach. Wir haben live Rick Goldmann vor dem DL-Justizgebäude in Neuss platziert.
Ja. Ja, Basti. Also eins kann man schon mal sagen, was hier los ist, der ganze Wind und alles bei diesem Wetter, aber die Hauptverdächtigen konnten dingfest gemacht werden und es ist tatsächlich so, heute in der Früh hat es einen großen Aufruhr gegeben, weil es wurde versucht, in diesem Kuchen zu den Hauptverdächtigen zwei, wie heißen sie denn, Pfeilen ins Gefängnis zu schmuggeln, aber der Kuchen, der wurde vorher festgehalten. Deswegen geht man jetzt davon aus, dass bis nach Ostern die erstmal drin bleiben werden. Deshalb zurück zu dir erstmal, Rick Goldmann für Magenta Sport.
Vielen Dank, Nonstop Nonsens, Rick Goldmann. Kampf um Platz 4 bzw. 6. Die Unterbringung von direkten Playoff-Kandidaten stellt Liga und Vereine vor immer größere Probleme. Vor allem aus der Fanecke kommen Forderungen, gemeinsam mit der Liga nach Lösungen zu suchen. Spielplanleiter Van Ameln kündigte an, er werde alle Beteiligten diese Woche zu einem Treffen einladen. Außerdem kündigte er an, er wolle auf eine bessere Verteilung des Spielplans drängen. Kampf um Platz 10. Auch in der kommenden Woche wird es beim Kampf um Platz 10 Dramen geben. Die Spielergewerkschaft SVE rief für Sonntag und Dienstag eine bundesweite Sonderbeobachtung der Situation aus. Die soll neben der Tor- und Strafenszene auch die Emotionalität betreffen. Die SVE fordert mit Verweis auf die Inflation 15% mehr Spannung an den letzten 10 Spieltagen. Die Liga lehnt dies als realitätsfern ab. Frankfurt. Der deutsche Topscorer Dominik Bock fällt mit einer Schulterverletzung auf unbestimmte Zeit aus. Ein schwerer Verlust für die Löwen und vermutlich auch für das Nationalteam. Auch da aktuelle Stimme vom sportlichen Leiter Franz David Fritzmeier.
Ein kurzes Update für euch alle zu der Situation um unseren Spieler Dominik Bock, ja, der leider ist am Freitag nach dem Check von Jensen, ist es so in der Bande eingeprallt, dass er sich am Oberkörper, sprich an der Schulter verletzt hat. Ja, und nachdem jetzt MRT gemacht wurde und natürlich alle Untersuchungen noch weitere auch anstehen, sieht schon danach aus, dass er jetzt erstmal ausfallen wird.
Das waren die DEL News. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
I'm really proud with our team. Not today.
Das Beste war der Abspann.
Wort zum Tage.
Das Beste war der Abspann. Was mir auch, ich war am Samstag bei einer Lesung vom Heinz Strunk. Also, du kennst Fleisch ist mein Gemüse unter anderem, aber das habe ich nicht mir angehört. Und der hat die Zeit genutzt, hat er gesagt. Also abgesehen davon hat er erzählt, dass er als Künstler sowieso verschroben ist, hat diese Corona-Zeit ihn noch verschrobener gemacht, wird auf dich zutreffen. Aber da wollte ich gar nicht hin. Er hat die Zeit genutzt und hat einen Logopäden aufgesucht während dieser Zeit, würde ich auch dir naheliegen. Der nuschelt noch stärker und lispelt ein bisschen mehr, aber er kann zumindest die Wörter vorlesen, die da stehen. Wer hat den eigentlich gekauft? Das ist extrem
und jetzt?
Eklig.
Und jetzt?
Nee. Ich wollte es nur so nebenbei erzählen. Das ist ein Dolcik, mein Freund. Du hast einen süßen Sekt gekauft mit 5% Alkoholanteil.
Keine Ahnung. Wo ist eigentlich der Sesch? So viel zum Gruselfaktor im Übrigen.
Aber
Wellness in Ingolstadt hat er gemacht am Wochenende.
Hat er gemacht, weißt ja. Hat er gemacht. Und, so wie
Wellness in Ingolstadt.
Apropos Ingolstadt, wir haben die erste Nachricht von Matthias bekommen über WhatsApp, der natürlich gratulieren will. Und zwar von den Pantherholikern. Beste Grüße, Taskforce Gleb Lattl, der Pantherholiker Podcast Group. Von sozusagen Podcast zu Podcast Glückwünsche zu 4 Jahren. Und wir haben auch noch eine Sprachnachricht von Marion. Die will ich auch direkt einfach mal rausschießen.
Marion, also mehr Spannung braucht einfach nicht mehr zu sein. Langsam werde ich da zu alt für. Das macht mein Herz nicht mehr mit. Zum Beispiel jetzt bei den Kölner Haien war die letzte Zeit immer, letzte Drittel immer so spannend. Es war fürchterlich. Also 15% mehr Spannung ist einfach viel zu viel.
Ja, 15% Spannung ist zu viel. Wir kriegen auch schon viele Nachrichten, dass das Wetter eigentlich noch gefehlt hat.
Das stimmt.
Das war ja windig.
Das war eigentlich dein Part. Aber du warst ja draußen. So, komm, lass uns ernsthaft ein bisschen über die Liga reden. Wir wollen auch ein bisschen sportlich bleiben. So, du wolltest bei Platz 1 anfangen, mein Freund.
Ja, also wir wollten grundsätzlich mal anschauen. Also es ist schon sehr auffällig. Du hast das ja so ein bisschen rausgearbeitet. Also dieser Kampf um Platz 2. Glaube ich, ist definitiv ein Kampf, den wir bis zum letzten Spieltag sehen werden. München, muss man sagen, die sind jetzt 13 Punkte vorne. Die haben zwar ein Spiel mehr, aber normalerweise...
Sie hatten ihre 3 Niederlagen, mal zwischendurch.
Genau.
Längste Losing Streak der ganzen Saison, den sie mal hatten, haben sie dann in Berlin schnell wieder umgedreht und, glaube ich, auch gestern mit dem Heimsieg gegen Bremerhaven wieder eindrucksvoll in Schiene gekommen.
Genau, 2 Siege jetzt wieder in Folge. Dahinter kommen die Adler Mannheim und Ingolstadt. Und ich glaube auch, dass die beiden den zweiten Tabellenplatz ausmachen werden. Bei dem Adler Mannheim sieht man es jetzt schon, der Kader ist gut gefüllt jetzt wieder. Wolf hat im letzten Spiel gefehlt, Dors fehlt noch, Bergmann fehlt noch. Also die kommen vielleicht zu den Playoffs dann wieder dazu.
Donovan war noch raus.
Wolf kommt früher, genau. Bei Ingolstadt ist es ähnlich. Ingolstadt hat jetzt mit Marschall, mit Simpson, Bertrand zum Beispiel, wirklich noch wichtige Spieler draußen, die auch zurückkommen werden. Möglicherweise werden es da auch noch mehr. Und beide Mannschaften stehen auch gut da und punkten. Also ich finde es schon sehr spannend, wie die zwei
Du hast ja gesagt, bei denen siehst du Tiefe.
Ja.
Dann auch halt für, wenn es über die Hauptrunde rausgeht.
Das muss man schon sagen. Bei München, Ingolstadt und Mannheim ist es dieses Jahr, glaube ich, am stärksten zu sehen. Also diese Tiefe, diese Qualität des Scorings, eben nicht nur auf 5 Spieler runtergebrochen, sondern eben auf viel mehr Spieler. Und wo du auch Qualität hast, die du quasi einwechseln kannst. Ähnlich wie Berlin das letztes Jahr hatte, als sie Meister worden sind, als Verletzte gegeben hat, ob sie mal was versuchen wollten und so weiter. Da hast du einfach die Möglichkeiten. Und das ist bei diesen 3 Teams mehr gegeben als beim Rest meiner Ansicht nach. Und dementsprechend wird es auch vom Tabellenplatz für mich so bleiben. Ich glaube, dass München oben bleibt und Mannheim und Ingolstadt um den zweiten Platz kämpfen.
Das finde ich ja sehr interessant, zum Beispiel bei Ingolstadt. Der Wayne Simpson, der ist immer noch verletzt, der ist auf Platz 36 der DEL-Topscorer-Liste und ist damit immer noch bester Ingolstädter. Mhm. Das zeigt halt schon, die sind nicht abhängig von einem, sondern das ist wirklich Team.
Richtig. Pieter läuft es zum Beispiel gut. Es ist immer so, wenn der eine rausgegangen ist, hat der andere das übernommen. Und bei guten, bei gesunden Mannschaften funktioniert das auch so, dass egal in welcher Position, das muss jetzt nicht bloß ein Scorer sein, aber dass der die Rolle einnehmen kann von dem, der rausgeht. Das kann auch ein Verteidiger sein und es muss nicht unbedingt der Verteidiger sein, der am meisten Punkte macht. Hinzu kommt übrigens, abgesehen davon, dass Matt Boldy momentan ziemlich heiß läuft, richtig, und dass der seit Marshall raus ist, da richtig gut punktet. Und Überzahl spielt.
Ich finde zum Beispiel auch, weißt du, du kannst es an anderen Spielern nicht nur an großen Namen festmachen, sondern an Chico Enriquez zum Beispiel. Mhm. Der hat 16 Scorer-Punkte gemacht, der hat vor dieser Saison noch nie ein DL-Tor geschossen gehabt und legt jetzt schon mal 8 Dinger. Der ist übrigens auch verletzt derzeit und spielt nicht gerade mit. Und das ist genau das, dass du auch Spieler hast, die du vielleicht gar nicht auf der Kante hast, die aber einspringen, sobald vorne welche ausfallen und dann einfach mitspielen und mitscoren.
Ja, und hinzu kommt, ich glaube, das ist eine gute Mischung auch an U23-Spielern, die da wirklich Eiszeit bekommen, die gut funktioniert. Natürlich Hüttl, der fällt auf, aber auch wenn wir den jetzt mal wegnehmen, da kommt zum Beispiel Philipp Kraus, den man einfach mal nennen muss, der jetzt auch bei der U25-Maßnahme bei der Nationalmannschaft mit dabei ist, der viel Eiszeit bekommt, der Punkte macht, der aber einfach auch gut spielt, der Selbstvertrauen hat, der letztes Jahr in Kaufbeuren gut gepunktet hat, diesen Weg über die DL2 gegangen ist und dieses Jahr meiner Ansicht nach nochmal einen richtigen Schritt gemacht hat. Also diese Mischung in dieser Mannschaft, gepaart dann auch mit Gartek im Tor, das schaut echt gut aus.
Ja, definitiv. Also der Kader ist mittlerweile tief, dann hat man ja auch noch einen neuen mit dazugeholt, mit Tyronning, der super funktioniert. In 3 Spielen müssten das 2 Tore, 2 Assists oder sogar 3 Assists sein, ich weiß es nicht. Ich hatte sein erstes Spiel in Augsburg, da hat er im Interview noch gesagt, ja, ich bin ein guter Skater und habe einen guten Schuss. Was hat er gemacht? Ist geskatet wie der Wind und hat gleich noch ein Tor geschossen im ersten Spiel. Hat gestern auch im Spitzenspiel gegen Mannheim wieder ordentlich oben eingeklinkt. Also da hat man noch einen guten nachgezogen.
Ja, das ist die Tiefe, wo ich insgesamt anspreche. Und das ist ja auch was, dass man die jetzt noch geholt hat, ähnlich, jetzt Parallele wieder zu Berlin, dass man sich da nicht nur einen Kader irgendwie vollmacht, weil man was absichern möchte, sondern dass man nochmal Spieler holt, die auch Akzente setzen können. Also die wirklich die Mannschaft weiterbringen in Form von dem, dass sie um Plätze kämpfen. Und Ronning ist jemand, der will Powerplay spielen. Das heißt, der wird definitiv den internen Kampf um die Plätze anfeuern und damit holst du automatisch mehr Prozent raus. Und du bist abgesichert, falls sich einer verletzt, weil du deine Importspieler hast. Und die deutschen Spieler sind, wie wir schon ein paar angesprochen haben, dieses Jahr in Ingolstadt auch richtig gut.
Ganz genau. So, das sind die ersten 3. Den 4. lassen wir aus, die Düsseldorfer EG, haben wir gesagt, weil wir da eben zu Tobi Eder ja noch kommen.
Genau.
Oder willst du ein kurzes Wort verlieren?
Nein, ich glaube, wir sprechen nachher nochmal richtig tief über Düsseldorf. Also Düsseldorf muss man schon erwähnen und richtig tief gehen, weil dass die da auf dem 4. Platz sind, ist, glaube ich, für viele Leute schon eine Überraschung. Dass die nach 46, so 47 Spiele haben die gespielt, so weit oben stehen. Aber wenn man da auf die Tabelle schaut, da kann sich schon noch einiges tun. Also vom 8. bis zum 4., das ist für mich so eine amorphe Masse, hätte ich beinahe gesagt, ist es ja nicht, das sind ja bloß 4. Aber da kann sich echt noch viel tun. Also da geht es auf der einen Seite bis zum Heimrecht hoch, ob du überhaupt in die erste Playoff-Runde, in Viertelfinale sicher kommst oder ob du da mit Anführungszeichen nur in die erste Playoff-Runde, sogenannte Pre-Playoffs, kommst. Also das kann man auch nicht, glaube ich, wirklich sagen. Da kann sich noch einiges tun.
Da steckt mir jetzt ganz kurz. Ich finde es sehr interessant, weil das ja alles so knapp zugeht und dass du jetzt zum Beispiel hast von Platz 4, wir nehmen die DEG da mal mit, bis Platz 13 runter, zu den Eisbären Berlin. Alles Kandidaten noch für die Playoffs. Haben nur 3 Teams ihr letztes Spiel jetzt gewonnen. Also dieses ganze Mittelfeld hat da wirklich in seinem letzten Spiel ordentlich federn lassen müssen.
Du wolltest was sagen?
Ja, nicht zwingend, aber was mittlerweile auch raus ist, weil wir ja auch so ein bisschen Rechenspiele schon gemacht haben, München ist tatsächlich schon fix in der ersten Playoff-Runde dabei. Also das heißt, die werden auf jeden Fall nach dem letzten Hauptrundenspieltag weitermachen. Und untenrum, da kommen wir aber nachher zu, kann man auch schon die ersten Rechenspielchen
los. Vielleicht noch eins reden. Zu Köln, bevor man dann auch auf die YouTube-Kommentarleiste eingeht, weil da einiges reinkommt. Was noch auffällig ist bei diesen 5. bis zum 8. oder 4. bis zum 8. Platz.
Bitte? Die Sahne stinkt jetzt schon.
4. bis zum 8. Platz. Köln hat jetzt extrem viele Auswärtsspiele. Gell? Nur das letzte ist ein Heimspiel, 8 Auswärtsspiele jetzt noch.
Genau, die haben mit Wolfsburg angefangen, 9 Auswärtsspiele in Folge oder hintereinander und haben das letzte Spiel dann noch am 5.3. gegen Bietigheim zu Hause.
Das könnte Heimspiel. Natürlich jetzt schon ein Faktor noch werden für Köln, wo die sich letztendlich platzieren, ob die weiter noch nach oben kommen oder ob die nach unten kommen.
Lass uns mal ganz unten schnell reingehen, oder? Ja, so könntest du dann, wirst du hin und her geschubst.
Am Freitag war das der Fall. Ja.
Der gefällt dir am besten. Der? Von unseren neuen Nippeln, oder?
Ja, ist schon lustig.
Wollen aber natürlich dazu sagen, Kollegen Aubry geht's gut.
Ja, ja, dem geht's gut. Wollen wir erstmal, bevor wir, was da viel zu besprechen gibt in einem breit gefächerten Mittelfeld, in dem sehr viel los ist, lass uns erstmal ganz unten noch. Was meinst du?
Ja, ich meine, hier eins vielleicht von Hans-Peter. Ja. Ist Ingolstadt schon mehr als ein Geheimfavorit? My Religion is Hockey, schreiben die. Also tatsächlich, für mich ist Ingolstadt schon ein bisschen mehr als ein Geheimfavorit. Muss ich wirklich so sagen. Also,
ich finde auch, der Kader war ja von Beginn an richtig. Jetzt nicht geheim. Also kein Geheimfavorit, sondern er war gut aufgestellt.
Nein, aber trotzdem hat man es die letzten Jahre auch mit guten Kader nicht verstanden, genau. Dass die Mannschaft wirklich als Mannschaft spielt, Punkt 1. Und dass sie auch eine gewisse Konstanz und Entwicklung zeigt, die wirklich stringent nach oben geht. Und ich glaube, da hat Reagan sehr viel richtig gemacht mit der Zusammensetzung der Mannschaft. Ich glaube, dass dieser klare Schritt von der sportlichen Leitung auch sofort einen neuen Trainer, dass der Früchte trägt mit Mark French. Ich glaube, dass das absolut sinnvoll war, dass man da was Neues reinbringt. Und der Spielerkader, du sprichst ihn an, das ist natürlich ein anderer Spielerkader. Der ist mehr auf Schnelligkeit aufbaut, der ist mehr auf Varianz in der Taktik aufbaut, kommt auch dann durch French natürlich. Dass er das aber auch so umsetzen kann.
Und sehr guter Taktik-Fox.
Ja.
Dass nein, wirklich
auch,
jetzt.
Dass er das dann auch so umsetzen kann, der Kader. Und dass jetzt auch noch die Tiefe da ist, die Qualität, wenn die Verletzten zurückkommen, dass sie auch mit so vielen Verletzten so gut performt, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich definitiv ein Kandidat, die sollten mindestens das Halbfinale erreichen und wir würden uns nicht überraschen, wenn sie ins Finale kommen können.
Ja, die sollten lang spielen, glaube ich, bin ich der gleichen Meinung.
Ja. Wir haben auch wieder die ersten Nachrichten von WhatsApp bekommen. Ich würde als erstes damit einsteigen, Matthias, die Kollegen von den Pantherholikern haben geschrieben, ob du, Basti, ein Samtpolo anhast und ob man das heute gewinnen kann.
Nee, das ist ein schönes Frottee-Oberteil hier. Ja?
Also, und Julian
hat... Kann man hat nicht eine, gewinnen.
Aber ein bisschen kann man nur kaufen. Da drauf.
Und Julian hat nochmal eine Sprachnachricht geschickt, die hören wir uns auch mal an.
Also ich glaube, dass das noch eine spannende Hauptrunde wird. Es wird noch richtig geil und ich glaube, Platz 4... Das wird eine richtige Spannung, das wird geil.
Ja, und Platz 4 ist halt schon verdammt wichtig. Für das Heimrecht. Einfach schon mal am Anfang. Und, wir kommen später dazu, steht im Moment die Düsseldorfer EG. Lass uns ganz kurz darauf eingehen, weil es brennt mir irgendwie. Weil die DEG, weil wir davon sprechen, ja Ingolstadt, da ganz oben dabei. Also die DEG hätte doch kein Mensch irgendwo da oben erwartet.
Ich weiß es nicht. Also, das ist, also Vierter ist zu hoch, aber im sechsten Tabellenplatz, ich glaube vor der Saison haben wir das gesagt, da habe ich sie ungefähr eingeschätzt. Ich finde schon.
Nein, das weiß ich noch genau. Da hast du gesagt, dass Köln für dich ein Kandidat ist, der unter die Top 6 kommt, nein, aber nicht Düsseldorf.
Iserlohn habe ich viel weiter oben gehabt.
Ja.
Iserlohn hat es so also weit oben. Also vieles in der Tabelle stimmt. Ich habe gesagt, es wird eine ganz große Überraschung geben. Ich glaube, die wird negativ sein. Das ist dann meiner Ansicht nach Berlin, aber die konnte ich nicht sagen, was es ist. Das Medium
Intuition
war nicht, natürlich. Das Medium war nicht so weit, das mir zu sagen.
Der große Ingenieur des Eishockeysports.
Was mich überrascht, um das jetzt da kurz zurückzukommen, dass Nürnberg so konstant wirklich um den 10. Platz kämpft, die hätte ich ein, zwei Plätze drunter erwartet. Und bei Düsseldorf, wenn es ganz gut läuft, Vierter, ich hätte sie eher so um den 6. rum gesehen. Aber das ist jetzt nicht so weit weg von dem, wie die Punkte sind, um ganz ehrlich zu sein. Ich gebe dir auch den Grund, warum. Für mich war Haukeland und Gogula die zwei Hauptgründe eigentlich. Für Gogula, und das habe ich glaube ich auch damals so gesagt, war mir klar, dass sich der mehr in Fokus spielen kann, als er das in München jemals gemacht hat. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis das wirklich funktioniert. Aber vor allem jetzt läuft es wirklich hervorragend bei ihm. Ich habe mal rausgesucht, in den letzten 5 Spielen hat er 11 Scoring-Punkte gemacht. Mit McAuley, das funktioniert fantastisch. Der hat 7 Tore erzielt. Was habe ich über mich verredet? McAuley? Was habe ich denn gesagt?
Ja, Gurgula? Sag, wie du willst.
McAuley hat 7 Tore
wie
gemacht.
Wie heißt der?
Ja. Oh Gott.
McAuley heißt der.
Ja, nenn ihn doch so. Dann Gurgula die 11 Punkte. Und dann hast du Haukeland noch im Tor. Und diese Kombi war für mich Gurgula und Haukeland, wenn die funktionieren und einschlagen, ein Faktor dafür, dass du 6 um die 6 spielen kannst.
Haukeland ist schon ein großer Qualitätsspieler.
Absolut. Absolut. Also, wir können jetzt auch kurz zu Düsseldorf gehen. Da dauert es halt noch 5 Minuten länger, aber dann sprechen wir gerne jetzt schon über Düsseldorf. Also, für mich auf der einen Seite einen neuen Trainer zu holen bei Düsseldorf, nachdem 4 Jahre der Harry Kreis da war. Macht Sinn, wenn man sich Harry Kreis seine Karriere anschaut, sieht man auch, dass das so ein bisschen na, die Jahre, die Stationen immer so war. In Zug war er 4 Jahre, in Mannheim zuvor war er 4 Jahre. Ich glaube, das ist auch so ein Zeitraum, wo viele Trainer sagen, 4, 5 Jahre, dann muss mein neuer Impuls her, vielleicht schaue ich mir auch noch mal was Neues an. Also das kann ich schon nachvollziehen. Und mit Hansson ist ein Spieler kommen, der auch dieses Verständnis hat.
Oder Trainer.
Ein Trainer kommen, wo ein großer Stamm von deutschen Spielern ist. Ich glaube, das ist mit der Hauptgrund, warum Düsseldorf überhaupt so gut ist. Weil dieser Stamm von deutschen Spielern, der da ist, sich erstmal privat extrem gut versteht. Und dieser Kader ist so gebaut, dass wenn junge Spieler kommen, dass sie wissen, sie kriegen nichts geschenkt, aber sie haben die Möglichkeit, dass sie sich reinkämpfen und nach oben kämpfen. Und Tobi Eder ist das beste Beispiel dafür. Also es gibt viele Beispiele, die dann immer wieder gegangen sind. Und wenn es dann ganz top war, die von einem anderen Club abgeholt wurden. Aber Tobi Eder ist da ein perfektes Beispiel dafür, dem seine Eiszeit auch vom letzten Jahr, dieses Jahr noch mal 1,5 Minuten mehr spielt, mehr Powerplay, noch mal mehr Punkte, noch mal mehr Tore. Also das hat man die letzten 3 Jahre schon gesehen, wie sich der entwickelt von 20 oder von 21 bis jetzt mit 23 Jahren. Und diese Kombi von der Entwicklung von jungen Spielern, von erfahrenen Spielern, von einem deutschen Stamm, von Importspielern, die nicht nur unbedingt punkten müssen, sondern die zum Teil auch wirklich Rollenspieler sind und dann ihre Rolle wirklich übernehmen, mit Haukeland im Tor und dazu Gogula zurückholen, der gut funktioniert, das ist insgesamt so eine Mischung, da muss man einfach auch mal Niki Mond rausnehmen, der das über Jahre hinweg versteht, so eine Mannschaft zusammenzubauen und auch bei den jungen deutschen
Spielern. Mit einem finanziell sehr engen Rahmen
im Übrigen. Absolut. Und mit jungen Spielern, auch zum Teil mit deutschen Spielern, die dann oft nicht zwingend nur jung sind, sondern der, wo er versteht, ja, die kann er jetzt holen. Hier kriegen sie eine andere Rolle, hier können sie sich mehr präsentieren. Und diese Mischung hat er meiner Ansicht nach über viele Jahre jetzt hervorragend gemacht.
Sieht man, er kommt auch immer mehr. Du hast es schon angesprochen, Nürnberg ist ja ein ähnliches Beispiel dafür.
Ja.
Zum Beispiel. Die vielleicht dann noch nicht so ganz weit sind,
genau,
wie Düsseldorf, weil sie eben ein paar Jahre weniger machen.
Von der Qualität her, genau, der Spieler vielleicht nicht ganz so weit sind, die sie haben. Darfst du nicht vergessen, das sind natürlich schon auch Spieler dabei, wie Fischbuch, das hast du da natürlich auch mit Reimer Schmölz, aber ich glaube, von der Menge her sind die bei Düsseldorf vielleicht schon einen Schritt weiter, auch von der Entwicklung,
ja,
zum Teil, und haben sich über die Jahre hinweg natürlich auch einen Namen gemacht, dass sie so arbeiten und dass es für einen deutschen Spieler interessant ist, dahin zu gehen.
Definitiv. Gehen wir weiter.
Eins noch, vielleicht, wenn wir wirklich bei Düsseldorf sind, wenn man sich Düsseldorf anschaut, was ich ganz interessant fand, aber ich bin wirklich ein bisschen mal tief reingegangen, also da habe ich mal geschaut, also Düsseldorf nimmt die wenigsten Schüsse aufs Tor. Also nicht nur Shots on Goal, da haben sie die zweitwenigsten, aber Schüsse auch, die vorbeigehen, das sind die wenigsten in der Liga. Und das finde ich schon interessant, weil die Effizienz dann dementsprechend hoch sein muss und auch anteilig von den Schüssen, die gefährlich sind, die aus dem Slot kommen, haben sie den höchsten Anteil. Also das heißt, auf der einen Seite, die Effizienz passt
wirklich. Ich höre nur die Regie nicht mehr.
Bei Düsseldorf, das ist auch nicht so wichtig. Und
machen nie, was wir wollen.
Obwohl gewisse Sachen gegen sie sprechen würden, rein statistisch, finden sie Wege, erfolgreich zu sein.
Hurra, hurra, der Eder mit der DEG. Hurra, hurra, der Eder, der ist da. Am liebsten mag er Powerplay.
Ist er denn schon
da? Ist nicht zu knapp.
Nee, ich glaube nicht.
Schwupp, schon ist die Scheibe drin. Wer haut schon wieder rein, das Ding? Hurra, hurra. Der Eder mit der
D. Aber wenn was gehört, Powerplay, es funktioniert eigentlich auch nicht.
Also es ist auch was wieder aufgenommen.
Funktioniert eigentlich auch nicht.
Es gibt sogar noch mehr hier. In München spielt ja Andi Eder, der Bruder, da verteilen die so kleine
Buttons.
Wenn man es sehen kann. Ja, genau. Auch da wird der Pumuckl Eder-Kult hochgehalten.
Ich wollte nur einmal hinweisen, wer später eben noch kommt. Und ich habe die Info bekommen, er soll wohl zwischen 8:30 und 8:45 Zeit für uns
haben. 8:45?
8:45.
8:45?
Yeah.
All right.
Because he's in the Zug immer noch.
Im Bus.
Zug, Bus, irgendwie so.
Vorher haben sie noch gute Stimmung im Bus.
Ja. Der geht noch weg.
Den kennen wir doch. Der schaut echt, schaut jetzt der ähnlich.
Keine Ahnung. Wo ihr sowas wieder her habt.
Das ist Wahnsinn. Ich habe, wie gesagt, wenn ich einmal loslege, dann suche ich das Internet kaputt, so ungefähr.
Ja, das sieht man auch.
Ja.
Aber das Internet geht kaputt durch solche Sachen.
Der schaut ihm wirklich ein bisschen ähnlich, gell?
Meinst du jetzt? Wem?
Dem Eder, oder wem meinst du? Bist du das wirklich? Bist du das?
Ich? Du hast gesagt, jeder sieht das ähnlich. Nee. Wieso soll ich das sein? Also.
Aber ich habe tatsächlich auch, weil wir es ja später haben wir noch mehr Doppelgänger im Programm. Aber ich habe auch, ich glaube, die Person, die beiden kennt man. Ich habe sie mal nebeneinander gesetzt und ich finde, es ist sehr ähnlich. Und
schmeißen wir alles durcheinander.
Wir schmeißen jetzt, alles durcheinander. Es ist auch sehr ähnlich zu der Person, die gerade in diesem Video zu sehen war.
Ja. Echt? Also das ist eine große Ehre, Mikey, wenn du das hier raussuchst.
Das ist primär die Haare, aber ansonsten.
Er war ja
und auch die Stimme natürlich auch.
Er war lange das, er war lange das Lichtdubel von Elvis.
Schattendubel, vielleicht.
Lichtdubel.
Vielleicht Schattendubel. Ja.
Man kommt aus dem Staunen echt nicht mehr heraus.
Ja, das ist die Eishockey-Show.
So, aber wir waren
bei Düsseldorf. 4 Jahre Geburtstag heute, deswegen auch, wer jetzt später dazukommt hier.
Und jetzt natürlich auch Erzgrad.
Ihr seht hier die 4.
Deswegen klebt auch der Kuchen an der Wand.
Da klebt noch der Kuchen an der Wand, genau.
Auch natürlich so von der Pause her. Das ist natürlich auch für Düsseldorf jetzt ein, ich glaube, das ist schon was, wo man gerne in die Pause geht. Gutes Selbstvertrauen, 5 Siege in Folge. Jetzt gehst du in die Pause und du weißt auch, dass gute Mannschaften es verstehen, nach dieser Pause noch mal einen draufzusetzen.
Die Pause ist ja jetzt keine so signifikante, aber auch.
Naja,
du spielst ja nur Freitag nicht.
Ja,
die spielen Sonntag alle wieder.
Ja, aber du hast trotzdem 3 Tage frei. Also die meisten Clubs.
Mannheim hat 1 Tag frei bekommen,
okay,
habe ich gehört.
Okay, ich weiß es jetzt von ein paar anderen, die haben 3 Tage frei. Straubing hat gar am Donnerstag das letzte Spiel gehabt und haben am Freitag, Sonntag nicht gespielt.
Ja, genau, gibt es ja auch.
Also
ja, unterschiedlich auch. Vom Spielplan.
Genau, aber trotzdem hast du ein paar Tage, hast du dann letztendlich frei.
Ja.
Also das, glaube ich, ist schon was für alle nochmal interessant ist, weil das letzte Kräfteholen dann auch ist, bevor du in die Endphase letztendlich mit einsteckst.
Wir diskutieren ja immer darüber, wann beginnt dieser Endspurt in der Hauptrunde? Du sagst nach dieser Pause oder für dich, was sind es die letzten 10 Spiele, also jetzt ein Spieltag vor der Pause? Oder?
So kannst du das natürlich nicht runterbrechen. Also für einen Spieler ist diese Frage, kannst du es nicht beantworten aus Spielersicht, weil du musst natürlich vorher schon punkten, weil die Punkte gleich viel Punkte
bringen. Sowieso.
So. Wenn ich aber drauf schaue, von außen objektiv, dann interessiert mich, was jetzt nochmal passiert in den letzten 7, 8, 9 Spielen. Bei Mannschaften, wie weit können sich die noch steigern? Wenn die Mannschaften wieder voll werden, wenn Spieler zurückkommen, was sind die endgültigen Reihen? Welches Potenzial haben die? Du siehst das dann erst richtig im Viertelfinale, weil du kannst schon ein bisschen erahnen, wenn sich Mannschaften in einen Rausch spielen. Und ich finde, diese letzte Phase ist genauso wie nach dem Deutschlandcup oft mit Ton angeben. Nach dem Deutschlandcup, wir haben es gesehen, Frankfurt fast alle Punkte vor dem Deutschlandcup geholt, danach wirklich nach unten, jetzt auch aus den Playoffs
die aktuell raus. Die waren bis auf Platz 3 und 4 zum Teil
gestanden. Jetzt auch aktuell aus den Playoffs raus. Und ich bin gespannt, wer da vielleicht möglicherweise noch einen Lauf bekommt in den letzten 8, 9 Spielen und den Lauf dann auch mit in die Playoffs mit reinbringt. Also ist schon spannend.
Ich glaube ja, diesen Lauf könnte Berlin noch kriegen. Und ich glaube auch, dass gegen Berlin keiner der Oberen spielen will.
Wie lange sagen wir das schon, dass Berlin noch einen Lauf bekommt?
Ich glaube, sie haben es noch in sich. Also wenn man so jetzt die letzten Spiele anschaut, ja, sie hatten die 5 Siege, danach klar auch mal wieder eine Niederlage. Das
also
ist
auch
normal, aber sie spielen, glaube ich, jetzt anders und einen Ticken, ich nenne es mal erfolgreicher, besser natürlich dann logischerweise auch, als jetzt noch bis, sage ich mal, Anfang des Jahres, wo sie ja wirklich viel verloren haben einfach.
Also ich habe ja auch die ganze Zeit mehr oder weniger das objektiv verteidigt, dass man an Aubin festhält als Trainer und dass die Mannschaft auch nicht um den Abstieg letztendlich da unten reingerissen wird, weil dafür ist sie zu gut. Wenn du mir jetzt aber sagst, dass die einen Lauf haben und ins Finale kommen, sage ich dir, nee. Also daran glaube ich nicht. Also nicht, dass ich ihn nicht wünsche oder irgendeine andere Mannschaft nicht wünsche, um das geht es jetzt überhaupt nicht. Dann geht es einfach um meine Einschätzung als Experte. Und da muss ich sagen, selbst wenn sie ins Viertelfinale kommen, ist es da aus, egal gegen wen sie spielen. Da sehe ich keine Chance dieses Jahr. Dafür ist das Ganze zu fragil in so einer Saison, dieses Gebilde. Da jetzt auch in den letzten 8 Spielen und dann 2 Spiele in der ersten Playoff-Runde, Siege von mir aus und du kommst ins Viertelfinale rein, dafür sind andere Mannschaften, die da oben stehen, zu stark. Also da sehe ich.
Dafür ist natürlich die Best-of-Seven-Serie, die es gibt, auch zu gerecht und am Ende.
Dafür ist der Kader auch zu tief. Ich meine, bei Berlin, wir können jetzt gerne mal weitergehen, weil wir ja eh dann nochmal auf die Positionen schauen wollten, die wir schon angesprochen haben, vom 9. bis zum 13., die dann wirklich um Platz 10 kämpfen. Und dann gehen wir mal auf Berlin.
Um kurz bei Berlin direkt einzuhaken, also der Spielplan, den sie haben, ja, es ist immer schwierig, nenne ich es jetzt mal, aber du spielst halt jetzt dann in Bietigheim. Da kommen wir auch noch zu, das sollte in der Regel eigentlich ein Sieg werden. Schwenning, Frankfurt, kannst du auch durchaus mit Siegen rechnen, in der aktuellen Verfassung. Und dann gut, hast du klar, Oppala, Wolfsburg, Mannheim, Ingolstadt. Das ist natürlich, und Bremerhaven und zum Abschluss noch Augsburg und wieder Schwenningen. Also es sind jetzt, sage ich mal, nicht die Gegner von ganz oben, weswegen ich glaube, sie können da durchaus so einen gewissen Siegeslauf starten und eben noch in die erste Playoff-Runde kommen. Und für mich ist Würde Berlin halt sagen, trotzdem ja? aber ja auch schon immer eine Playoff-Mannschaft gewesen. Auch wenn sie jetzt vielleicht die Saison nicht das Niveau hatten, was man von ihnen kennt. Aber da sind ja genügend drin, die wissen, wie es in den Playoffs läuft.
Ja, aber das ist einfach so. Es sind auch genügend drin, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr Erster worden sind. Und das ist kein Eishockey, kannst du nicht sagen, du bist ein Profi, drück auf den Knopf und mach. Das funktioniert halt manchmal nicht. Und so eine Saison, glaube ich, die dann über viele Strecken so nicht funktioniert, da gibt es auch Gründe dafür. Und ein Grund ist nur mal, dass die Qualität im Kader dieses Jahr nicht so tief besetzt ist, als wie die zwei Jahre zuvor. Und allein deshalb, wenn ich drauf schaue, glaube ich nicht, es ist nur meine Meinung, wenn du mich jetzt heute fragst, kommen die noch ins Viertelfinale, würde ich sagen, ja, das ist gar nicht unrealistisch. Aber kommen die weiter bis Viertelfinale, würde ich sagen, oh ja, das ist sehr unrealistisch. Meine persönliche Meinung, da kann ich auch falsch liegen.
Und die zählt.
Bei mir.
Das stimmt.
Bei mir.
Aber würdet ihr persönlich gegen Berlin dann spielen wollen in den Playoffs?
Ich glaube, wenn du da oben stehst, willst du gegen jeden spielen. Das ist dir ganz egal. Hast du so viel Selbstvertrauen, dass du sagst, komm, was, ja. Egal.
Es kann sogar angenehmer sein, jetzt spinnen wir mal ein bisschen andersrum, es kann vielleicht sogar angenehm sein, dass wenn du da möglicherweise irgendeinen Gegner bekommst, wo du dich in der Saison gar nicht so leicht getan hast, das wo vielleicht noch ein Derby wird. Also Mannheim, Schwenningen oder Frankfurt, Mannheim. Da gibt es andere Gegner. Ich glaube, wenn Berlin kommt, weißt du, dass auch wenn du Erster, Zweiter worden bist, dass deine Mannschaft bei 100% sein wird, vom Fokus her. Mhm. Während du, wenn du vermeintlich kleinen Gegner hast, den du das ganze Jahr schon so gespielt hast, wo die Tendenz da sein könnte, ja, zu sagen, schon. Oh, da gehen wir so rein. Deswegen glaube ich nicht, Mittengrund, warum, also jetzt reden wir schon sehr weit vor, aber warum die weiterkommen würden dieses Jahr. Aber man muss eins festhalten, es hat sich in der Spielweise von Berlin einiges getan und das hat damit zu tun, weil die Tiefe kommt.
Frankie Mauer, wir sind wieder bei der Tiefe, wie schon bei den ersten drei Mannschaften.
Ja. Es ist halt, bei Berlin war es halt wirklich so, dass ganz viel auf 4-5 Spieler drauf ankommen ist, auf Nöbels drauf ankommen ist, auf Boychuk drauf ankommen ist, die Spieler, die wir immer wieder gesagt haben, White, Clark und Fiori, der auch die Tore geschossen hat. Aber jetzt kommt halt Pföderl mit dazu, der wieder funktioniert. Grenier ist übrigens wieder zurück, der hat am Sonntag wieder das erste Spiel gespielt.
Genau.
Aber Veilleux punktet zum Beispiel, Hördler punktet und auf einmal hast du eine andere Tiefe da. Du hast auf einmal zwei Reihen, die regelmäßig abliefern und wenn du dann diese zwei Reihen in der Offensive hast, siehst du auch, dass du zu Punkte kommst. Und das ist meiner Ansicht nach mit der größte Unterschied in der Offensive.
Berlin, Punkt.
Berlin, Punkt.
Ich hätte noch eine Sprachnachricht zu Berlin.
Ja, komm, hau rein.
Es ist wirklich, also ich und Technik wären keine Freunde mehr.
Deswegen haben wir dich auch da hingesetzt.
Also ich glaube, dass Berlin nicht mehr unter die Top 10 kommt. Dafür waren die Leistungen über das ganze Jahr, über die ganze Saison zu schlecht.
Das war Julian wieder. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, was meine Meinung ist. Ich glaube, sie kommen noch unter die Top 10, weil ich glaube, sie fangen Iserlohn noch ein, Frankfurt auch und dann, ja gut, dann wird es noch Nürnberg oder Schwenningen. Aber
das Schöne ist ja, dass wir nichts voraussagen können, sondern dass so man sich nämlich immer gerne überraschen lässt.
Ja. Also wenn wir da jetzt noch kurz sagen, Löwen-Frankfurt, das ist natürlich jetzt, glaube ich, auch taktisch ganz gut, dass sie die Rowney-Verlängerung bekannt gegeben haben. Ich glaube, da kommt sehr drauf an, bei Bock, ob der zurückkommt. Dafür hat er einfach einen zu großen Impact für diese Mannschaft. Ich glaube, dass das für die letzten Spiele für die Frankfurter echt extrem wichtig sein wird. Und bei Schwenningen zum Beispiel ist es so, ich finde es absolut gut, dass sie das jetzt so klar bekannt gegeben haben, dass Harry Kreis Bundestrainer wird. Aber die Verantwortlichkeiten sind da auch klar verteilt. Du hast einen sportlichen
Direkt danach im Übrigen. Oder kurz davor?
Davor, mit Stefan mit Wagner.
Und Alexander Herr.
Und Alexander Herr, kam, genau, der noch Geschäftsführung übernimmt. Dann hast du ja auch noch medienwirksam ein paar Tage davor Eriksson im Tor bekannt gegeben. Der bleibt, das macht absolut Sinn, weil du hast da einfach mal so ein Triumvirat von den Spielern, hinten drin Eriksson, dann hast du Lajunen, der hervorragend in der Verteidigung verteidigt, aber eben auch Punkte bringt. Und du hast Tyson Spink, der jetzt verletzt war, aber der vorne die Tore schießt. Also du hast da schon so ein paar Spiele, die richtig gut funktionieren.
Du weißt, wer Tyson Spink ist, ne?
Ich weiß, wer inzwischen...
Das weißt du. Zeig mal.
Ja, wenn ich wüsste, wo es ist.
Links ist wer?
Rechts ist Tyler.
Rechts ist Tyler.
96. Aber das war auch ein bisschen unfair, weil ich habe die Nummer natürlich auch spät gesehen. Aber vom Gesicht her kannst du es doch nicht erkennen.
Nee, das stimmt. Also, links ist wer?
Rechts ist Tyler.
Aber man sieht die 96 eigentlich sehr offen.
50. Aber es war
50. Also es sind Lookalikes. Eigentlich hätten wir die auch in unserer
Überraschenderweise die Zwillinge, habe ich gehört.
In die Doppelgänge hätten sie reinnehmen können.
Hätte fast niemand gedacht. Hätte fast niemand gedacht. Bei der Geburt nicht getrennt.
Der Sesch hat da unten reingeschrieben übrigens. Gell? Ihr könnt mich nicht ewig ignorieren. Ich bin ein Gründungsmitglied. Anja Bandermann, das hat er immer noch nicht verstanden, wann er bei seiner Frau schreibt und wann er da schreibt. Aber wir haben
das
ihn
ist
doch.
Echt Wahnsinn.
Wir haben ihn doch gezeigt.
Da bist du doch.
Mit der Maske von seiner Frau. Aber es geht ihm gut.
Wellnessurlaub in Ingolstadt
über das
Wochenende gemacht.
Und Glückwunsch,
zum vierten, lieber Sesch, Anja.
Im Audi-Museum.
Warte, wieso sollen wir ihn ignorieren? Das ist echt Wahnsinn.
Ja. So, wo waren wir denn jetzt eigentlich?
Wir wollten Platz 6 bis 10 abarbeiten.
Haben wir schon. Da können wir nochmal, Dominik Bock, können wir uns mal so das komplette Ding abholen.
Dominik Bock, ja. Das holen wir uns nochmal ab. Die genau, Verletzung. Weil wir vom Franz Fritz mal schon gehört haben, dass es durchaus länger dauern könnte. Das ist die Situation.
Jetzt schauen wir uns nochmal an. Dafür hat es 5 Minuten gegeben.
Nikolas Jensen mit dem Check gegen Dominik Bock.
Dafür hat es 5 Minuten gegeben für Nikolas B. Jensen. Hast du die 5 Minuten auch gesehen?
Wir hatten es in der Konferenz und wir haben es lange überhaupt nicht so gesehen. Wir hatten nur die Übertor, aus der man eigentlich gar nichts gesagt hat. Das wurde sehr spät nachgereicht. Also realistisch gesehen sage ich jetzt, er ist schon lang am Mann dran und ja, und fährt ihn. Der Puck ist weg, keine Frage, dass das vielleicht ein Foul ist, aber ich finde es richtig, dass es keine 5-plus-Spieldauer gegeben hat zum Beispiel.
Ja, also ich sehe die 5 auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er schlägt da unglücklich ein, die Scheibe ist weg. Ja, du kannst 2 Minuten irgendwie geben, ist Verletzungsfolge, okay. Aber sei es drum, das soll es auch gar nicht gehen. Es wäre für Dominik Bock halt extrem.
Absolut.
Bitter, weil er hat wirklich so eine starke Saison gespielt. Und natürlich würde man sich auf der einen Seite wünschen, dass es für Frankfurt zu Ende spielt. Und mal schauen, was Frankfurt als Aufsteiger dieses Jahr dann noch erreichen kann. Aber mich würde es natürlich auch interessieren, wie er sich schlägt bei der Nationalmannschaft, bei der A-Weltmeisterschaft. Und mit dieser Leistung.
Schon ein heißer Kandidat.
Genau, mit dieser Leistung, die er da abgeliefert hat, ist das nicht so. Wäre das keine Überraschung, wenn er nicht dabei wäre?
Ja. Was? Wär's? Keine Überraschung, wenn er nicht dabei wäre.
Das wäre eine Überraschung,
wenn er nicht dabei wäre.
Das wäre keine Überraschung.
Das wäre keine Überraschung, wenn er dabei wäre.
Das ist richtig.
Aber wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Der Rick hat immer recht, wie ihr wisst.
Ja.
Egal, wie er es verbal auflöst.
Ja, ja, keine Ahnung.
Oder so.
Ja.
Sollen wir uns noch anhören, was Kollege Fritz mal.
Ja, genau,
das machen wir. Da muss man mal schauen, hat er heute in der Früh noch ein kleines Ohrwaschelrennen gemacht.
Ja, schauen wir auch mal an.
Da hat er die Leuchten so.
Nein, weil in Frankfurt so gutes Wetter ist.
Ja, ist es so?
Ich glaube schon,
hat er gesagt. Ist ja auf Balkonien im Urlaub.
Du, ja. Wer macht da nicht Urlaub?
Hau mal rein.
Wir schauen mal.
Ja, lieber Basti, lieber Rick, lieber Magic Mike und natürlich alle Besucher oder Zuschauer am Fernsehen eurer tollen Show. Erstmal herzliche Grüße an euch alle hier aus sozusagen Balkonien in Frankfurt. Ja, ist heute ein super schöner Tag hier, ja, wo wir auch mal ein bisschen ausspannen können, nachdem wir am Freitag nicht spielen. Und ja, kurzes Update für euch alle zu der Situation um unseren Spieler Dominik Bock, ja, der leider ist am Freitag nach dem Check von Jensen, ist es so in der Bande eingeprallt, dass er sich am Oberkörper, sprich an der Schulter verletzt hat. Ja, und nachdem jetzt MRT gemacht wurde und natürlich alle Untersuchungen noch weitere auch anstehen, sieht schon danach aus, dass er jetzt erstmal ausfallen wird, hat er gestern nicht gespielt, wird definitiv auch nächste Woche nicht spielen, aber wir haben natürlich das Mindset direkt drauf gestellt, dass wir sofort positiv denken, ihn sofort in die Reha bringen, ja, und ihn sofort fit machen, ja, für die nächste Saison, beziehungsweise wir haben ja noch einige Spiele hoffentlich, also es ist durchaus nicht unmöglich, dass er diese Saison Saison nochmal zurückkehrt. Ob es bei uns in der Regular Season ist, weiß ich nicht. Aber wir haben ja auch noch eine WM vor der Tür stehen. Ich möchte natürlich da den Bundestrainern nicht vorgreifen, aber es muss das Ziel vom Dominik sein, bis dahin zumindest wieder in Topform zu sein. Bestmöglich natürlich für uns, falls wir es in den Playoffs schaffen sollten, wieder fit zu werden. Und ja, es ist für die Mannschaft natürlich nicht einfach, aber wir haben es gestern gesehen, wie man da ein bisschen mit leichten Umstellungen die ganze Power noch mal mehr gebündelt haben und dann gestern als Mannschaft wirklich fantastisch zusammengehalten haben, den Auswahl nicht nur zu kompensieren, sondern endlich auch wieder einen Heimsieg zu feiern, unseren tollen Fans den Sieg zu schenken. Und da muss man sagen, es ist schwierig, aber wir werden zusammenhalten, wir werden alles geben. Ja, die Truppe ist sicher nicht so eine einfache Zeit gegangen, aber das muss auch mal sein und daraus muss man auch gestärkt hervorkommen. Und ich bin jetzt sehr positiv gestimmt, dass wir die letzten Spiele alles geben werden. Ja, der Dominik wird uns mental unterstützen und uns auch zeigen, dass er alles tut, so schnell wie möglich wieder zurück zu sein. Er weilt ja auch bei der Mannschaft. Und ja, ich bin da sehr positiv, dass wir noch einen sehr guten Saisonausgang haben für uns als Frankfurter Löwen und auch für den Dominik Bock, dass er ganz schnell wieder fit wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, habt viel Spaß, ja, und bis bald, macht's gut.
Ja, vielen Dank an Franz Fritz.
Grüße. Meier.
Grüße nach Frankfurt natürlich und das war schon eine Reaktion. Ja, die Wolfsburg 0-3 zurück, richtig, ziemlich schnell und dann noch gewinnen.
Nach einem Drittel und dann gewinnen sie 4-3 das Ding noch. Es ist ganz interessant gewesen, er hat die Reihenumstellungen angesprochen.
Hat auch neun Torhüter dann reingestellt nach 0-3.
Es war ja so, dass Rowney, Ranford und Bock quasi die drei besten Scorer in einer Reihe gespielt hat, nachdem jetzt Bock raus ist. Hat eben Ranford und Rowney, die sind auch getrennt, genau, worden in die erste und zweite Formation. So hat man das Ganze einfach ein bisschen aufgeteilt und dementsprechend sind die Tore auch von unterschiedlichen Leuten gefallen. Also McMillan hat zwar zwei erzielt, aber Nearing dazu, Breitkreuz von der ersten Formation und von der zweiten Formation. Ein Spieler, und du hast es angesprochen, auch einen Torhüterwechsel hat es gegeben.
Wie heißt er? Weiß das? Komm, ohne schauen. David Booth.
Der ist neu gekommen.
Ja, aber genau, das ist der. Der kam dann für Jake
Callum Brand. Callum Booth, genau, so heißt er. Und der hat in der East Coast Hockey League gespielt, in der American Hockey League gespielt zuvor. War für mich so die Überlegung, holt man den nur zum Absichern, kommt der wirklich dazu, kriegt er auch Eiszeit. Aber du hast das gesehen, zweites Spiel, wo er da war und dann auch sofort die Eiszeit bekommen.
Aber apropos Frankfurt, die Info kam heute, dass Ryan Olsen möglicherweise nach Berlin wechseln soll. Da kommen erste Gerüchte auf, aber ich verstreue nur, ich weiß nichts.
Gerüchte. Kannst du freuen? Ich dachte, jetzt kommt die nächste, dass er wieder gesperrt ist irgendwie.
Nee. So schnell nicht.
Ja, es tut sich einiges auf dem Transfermarkt. Eigentlich finde ich ganz schön spät, aber das soll ja nicht unser Ding sein. So
naja, das, manchmal bekommen sie ja auch später erst raus. Also manche ja, Sachen sind ja zum Teil natürlich auch schon früher,
man klar. Man hört ja auch schon viel.
Genau.
Aber finde ich jetzt immer nicht so. Ja, wenn die das veröffentlichen, dann ist es halt so. Dieses immer spekulieren und so ist nicht so mein Ding, deins.
Nee, also ich glaube, dass man zum Beispiel, gehen wir mal zu Spendingen als Beispiel hin. Man hat um die Weihnachtszeit, vor der Weihnachtszeit war das, gesehen, was das für Unruhe bringen kann in die Mannschaft und außenrum, wenn man quasi eine Entscheidungsposition öffentlich anfechtet, sage ich mal, oder in Frage stellt, ja, wie es da der Fall war. Und dann ist es aber ganz schnell alle in andere Richtung
gegangen. Thema Christoph Kreuzer.
Genau. Und das ist in eine andere Richtung gegangen und ich glaube, dass es entscheidend ist. Bei Spielern finde ich es nicht so wichtig, weil es regelmäßig so ist, dass die nochmal wechseln. Ob man das dann bekannt gibt oder nicht bekannt gibt, ja, meisten entscheiden sich, dass es nach der Saison bekannt geben, aber man weiß es trotzdem schon,
ja,
ja, zuvor. Aber was meines Erachtens nach definitiv für die Spieler, für den Standort immer klar sein muss, dass ein Entscheider da ist, der für die nächste Saison planen kann und der für diese Saison jemand ist, der Verantwortung hat. Die Verantwortlichkeit muss immer geklärt sein. Und ich glaube, das hat jetzt Schwenningen sehr gut gemacht. Sie haben quasi erst einen sportlichen Leiter, Geschäftsführer eingesetzt, damit man weiß, okay, das geht jetzt weiter, auch wenn der Trainer geht. Und auch das ist so, ein Trainer geht nun mal hin und wieder. Letztes Jahr war es bei Düsseldorf ja ähnlich, da war auch klar, dass der Harry Kreis geht. Also das kann man schon auch kommunizieren. Wo ich schwierig finde und meiner Ansicht nach der falsche Weg ist, wenn du einen sportlichen Leiter während der Saison bekannt gibst, dass der nächstes Jahr nimmer da ist, du setzt aber keinen ein.
So obwohl du es auch gar nicht bekannt geben willst im Übrigen.
Ja, ist ja wurscht, aber du machst es trotzdem.
Ja.
Und so ist es jetzt der Fall bei Bietigheim. Du bist Letzter und dann kommt raus.
Du bist jetzt im kompletten Vakuum.
Richtig. Volker Schoch wird nächstes Jahr nicht mehr dafür verantwortlich sein. Du hast aber keinen, der dafür verantwortlich ist und der das Ganze jetzt übernimmt. Und das in einer so schwierigen Situation, wo du ja eigentlich definitiv für die zweite Liga planen musst, wo Spieler sich natürlich auch fragen, wie geht's jetzt weiter, was ist eigentlich los? Holen die schon welche für die zweite Liga? Haben wir eine Chance, da zu bleiben und so weiter? Also das ist meiner Ansicht nach...
Darfst auch nicht vergessen, dass Volker Schoch natürlich schon auch jetzt jahrelang da war, ich meine seit 2014. Und für Bietigheim halt die Ansprechstation oder der Anlaufpunkt für alle dort ist oder war. Ja, und jetzt ist er zwar noch dabei, aber der sagt halt auch, Leute, ich kann ja nichts mehr sagen.
Also wir haben am Freitag in Augsburg, waren ja die Steelers zu Gast und haben mal mit dem Volker Schoch geredet. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mal die kurze Aussage von ihm einspielen, dass man mal hört, was er zu dem Thema gesagt hat.
Das war eigentlich geplant, es zu veröffentlichen nach der Saison. Aber wie dann irgendwo sickert was durch, da muss man reagieren. Wir haben uns darauf verständigt, dass ich am Ende der Saison aufhöre, weil wir einfach verschiedene Gedanken gemacht haben, uns gemacht haben im Umfeld. Und unser Hauptgesellschafter, so steht es auch in der Zeitung, hat sich positioniert, die wollen da in einen etwas anderen Weg gehen. Und da hat sich dann der Weg geschieden. Und jetzt macht man das wohl alles sauber zu Ende, macht eine ordentliche Übergabe, damit es am Standort Bietigheim ordentlich weitergehen kann. Das eine oder andere Gedanke hat sich der Spieler bestimmt gemacht. Aber ich denke, wir können von unseren Spielern erwarten, dass das Thema professionell angehen und alles tun, auch diesem Standort zu zeigen, dass wir bis zum Ende alles getan und gegeben haben.
Eine Aussage, ich finde, aus der man insgesamt sehr viel rausziehen kann. Findest du nicht?
Fangen wir an.
Ich fange mal damit an. Erstens hätte das wohl nicht bekannt gegeben werden sollen. Und er sagt ja selber, es sickert dann durch und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das bekannt zu geben. Ist die eine Sache. Die zweite Sache ist ja, die Spieler sollen professionell damit umgehen, aber der Verein geht an sich oder der Club geht nicht professionell mit der Sache um. Ist dann die andere Sache. Warum soll da jeder Spieler jetzt professionell damit umgehen? Muss der Spieler professionell damit umgehen? Die hängen natürlich jetzt auch komplett in der Luft zum Teil.
Nein, das ist ja oft so der Fall. Und da möchte ich jetzt nicht den Volker Schoch angreifen.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich greife ihn da überhaupt nicht an. Da
kann er nämlich nichts dafür, genau. Sondern das ist, das ist vom Club her. Das ist Unprofessionalität vom Club, wo man dann einfach sagt, ja, jetzt ist es aber so, dass soll doch der Spieler bitte professionell sein. Im Umkehrschluss, weil wir es nicht sind. Also genau, die logische Umkehrung ist, ich erwarte jetzt von denen, dass sie professionell damit umgehen, dass das scheiße ist, aber wir waren unprofessionell. Also ist die logische Folgerung, die sollen professionell sein, kriegen ja Geld dafür. Was ist denn das für ein Schwan? Jeder Arbeitgeber gibt seinem Arbeitnehmer Geld dafür. Und wenn ich jetzt mal so rumschaue, wie oft gehen Leute nicht professionell damit um, weil oben schlechte Entscheidungen gefallen sind in einem normalen Job? Das ist normal. Das ist normal. Einflussbereich versus Interessensbereich. Ich habe viel mehr Interessen, wo ich Einfluss habe. Aber das ist normal. Das hat nicht jeder erkannt, dass er sich vielleicht da in einem anderen Rahmen bewegt. Und nur zu sagen, weil einer einen Sport macht, der Profi ist, dass man dann dieses Wort schnell hernimmt und dann sagt so, einer muss ja alles ausschalten.
Du bist als Berufstätiger auch Profi in deinem Job.
Wie eine Maschine muss der ein- und ausschalten. Naja, so ist es leider nicht. Und jetzt mal, jetzt gebe ich mal ein Beispiel her. Jetzt kann man das ja schön von außen, von meiner Position, da so an die Wand nageln und dann sagen, oh, scheißen die einen mich voll und die anderen sagen, hey, hast du super erklärt. Und das geht es mir gar nicht. Ich möchte ein Beispiel sagen, wie es absolut professionell geregelt wurde. Und das ist in Ingolstadt der Fall. Da hat man nämlich schon vorher mal zum Überlegen angefangen und hat gesagt, jetzt haben wir diese Situation mit Mitchell und der Schäden ein paar Jahre da. So wirklich weiter bringt uns das Ganze nicht. Also müssen wir uns mal überlegen, was wir machen. Nehmen wir doch mal einen Tim Reagan her, der jetzt schon länger da ist. Den machen wir nicht bloß als Assistant Coach, sondern wir machen ihn auch als Assistant General Manager. Also in die Verantwortung schon oben, damit er weiß, was ist los, was passiert. Und dieser Übergang hat natürlich schon vorher Bescheid. Dieser Übergang ist natürlich schon vorher losgegangen. Im Januar, im Februar, wo der gewusst hat, okay, jetzt kümmere ich mich mehr drum um die Planung vom nächsten Jahr, weil ein Schritt kommt. Und dann haben sie auch dementsprechend am 19.04. bekannt gegeben, nachdem die Saison aus war, Reagan wird GM. Und dann hat der 3 Wochen später bekannt gegeben, und das wird mein neuer Trainer. Und das sind meine neuen Spieler. Und er hat aber den Raum und den Platz
wohlgemerkt und die Zeit ganz kurz bekannt gegeben, wo natürlich im Vorfeld schon sehr, sehr viel genau mehr lief.
Richtig. Und er hat aber den Raum und diese Zeit gehabt, davor die Entscheidungen schon zu treffen und das Ganze so aufzubauen. Und das ist natürlich professionell, weil man gesagt hat, okay, wir sichern uns ab, falls da irgendwas passiert, nicht in die Richtung läuft, wo wir wollen. Das ist vielleicht dann unsere Zukunft. Ob der ein Jahr früher kommt, ein Jahr später, weiß man nicht. Hätte man auch warten müssen, wie weit sie kommen, theoretisch, ja, ob das Ganze noch weitergegangen ist. Aber damit hat man einen Plan B gehabt. Punkt 1. Punkt 2, hat der dann arbeiten können, absolut in Ruhe, hat die Mannschaft vorbereiten können für nächstes Jahr. Die Mannschaft hat einen klaren Ansprechpartner gehabt und damit ist es reibungslos weitergegangen. Und das ist professionelles Arbeiten und das ist ein großer Unterschied, wenn man es so macht oder wenn man es so macht.
Definitiv. Und insgesamt muss man jetzt auch sagen, ich meine, Bietigheim ist abgeschlagen, letzter, da wird kein Weg mehr dran vorbeiführen. Es ist schon auch für den Club, für das Umfeld total traurig irgendwie, weil die 20 Jahre darauf hingearbeitet haben, in die DEL irgendwie reinzukommen. Das war jahrelang ein Spitzenteam in der zweiten Liga. Und innerhalb von 2 Jahren machst du da viel Struktur, viel Eishockey, Emotionen, vielleicht auch viel, viel Leidenschaft insgesamt, die um den Club herum geherrscht hat, schon relativ zunichte und kaputt.
Das würde ich Ihnen aber nicht als Vorwurf
jetzt machen. Also ich mache es auch nicht als Vorwurf.
Ich glaube, wenn du in der zweiten Liga jahrelang erfolgreich bist, dann ist es logisch, dass du dich in der ersten Liga versuchen
Natürlich
möchtest.
Natürlich muss das dein Ziel sein.
Und wenn du, und das ist auch in diesem Interview am Freitag mit drin gewesen, das haben wir uns jetzt nicht angehört, aber Volker Schoch sagt auch, dass natürlich die wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht so da waren, wie man sich das vorgestellt hat. Es hat unterschiedliche Gründe gehabt, das war Corona, genau. Das war vielleicht auch
der Ukraine. Da ist auch im letzten Sommer noch mal was passiert, was man in Bietigheim weiß, was auch gar nicht öffentlich sein muss, aber da ist ein großer Geldgeber auch nochmal weggefallen.
Ja, und um da nochmal zurückzukommen, ich glaube definitiv, dass es von einem DL2-Club der Horizont, die Vision sein muss, zu sagen, wenn wir aufsteigen können, möchten wir es probieren. So, jetzt hat man es festgestellt und hat gesagt, okay, vielleicht sind wir noch nicht so weit, vielleicht sind wir auch wirtschaftlich nicht so breit aufgestellt, also kommt der Schritt wieder zurück. Also, das ist schon was, wo ich sage, das gehört zum Sport dazu. Also wenn man das einmal versucht, hochzugehen und runterzumachen, ich weiß nicht, ob du so viel kaputt gemacht hast. Das sehe ich jetzt nicht als kaputt machen, sondern das ist vielleicht nicht so aufgegangen, wie man sich's vorgestellt hätte, wenn alles positiv läuft, aber das ist der Sport. Also ich glaube, das ist für Augsburg, apropos kaputt machen. Diese Saison tatsächlich Augsburg mehr kaputt gemacht wurde, als in Bietigheim, wenn die in die zweite Liga müssen.
Das glaube ich definitiv auch. Und aber in Augsburg ist es halt auch, schweifen wir gleich vom Thema um, oder?
Ja, du kannst gerne noch einen Satz zu Bietigheim sagen, aber das ist ja noch unsere letzte Mannschaft, die wir noch da unten auch besprechen wollen.
Genau. Finde ich eine ganz starke Analyse von dir, Erik, die, glaube ich, echt auch zum Nachdenken für einige anregt. Für mich ist es ja immer noch ein großes Thema persönlich, dieser Auf- und Abstieg. Ich finde den erstens unverhältnismäßig, ich finde den weiter nicht gut geregelt, dass du nach einer Hauptrunde einfach direkt absteigen kannst, ohne eine Verzahnung, ohne, sei es Playdown, sei es eine Verzahnung mit dem Meister der zweiten Liga, ist aber meine persönliche Meinung, ich finde es weiter nicht gut, wie das geregelt ist. Aber dann lass uns zum Thema Augsburg kommen. Ich glaube, Augsburg hat natürlich auch einen Weg eingeschlagen, der in den letzten 4 Jahren schon ein bisschen absehbar ist, aber den dort vielleicht auch einige immer noch nicht wahrhaben wollen.
Also du sprichst wahrscheinlich jetzt darauf an, dass man vorher sehr starke Trainer hatte mit Stewart, mit Larry Mitchell, die sich natürlich auch ganz viel...
Du hattest sportliche Leiter und Trainer in einer Person. Genau, und zwar sehr starke und, wie du sagst, sehr gut vernetzte und sehr gute in beiden Positionen, die das beide vereinbaren konnten. Da gibt es natürlich auch nicht so viele überhaupt, die das können, die das wollen.
Das ist richtig. Und diese sportliche Leitungsvakanz ist schon zu merken im Kader.
Ja.
Das muss man einfach so sagen.
Ja, ist es definitiv.
Ja, ich glaube auch, dass man da den Kern der Mannschaft, auch die deutschen Spieler, die über Jahre da waren, quasi ersatzlos ausgewechselt hat. Und dass damit auch so ein bisschen das Herz fehlt in diesem Team.
Um also, den Namen zu nennen, das ist so ein Kabinenspieler. Wenn man aus dem Eishockey kommt, sind Kabinenspieler einfach auch wichtig. Das sind vielleicht nicht die, die die großen Punkte machen, die dir Spiele entscheiden, die aber wichtig für das Mannschaftsklima sind. Und da hast du einem mit Arvid Zrekis, mit Steffen Tölzer und auch mit Christoph Ullmann, hast du in den letzten Jahren verdammt wichtige Spieler in Augsburg verloren.
Ja, die Qualität ist auch nicht zwingend besser geworden. Also da waren schon ein paar Spieler, die man dieses Jahr auch geholt hat, wie Kaffner, der, wo man sagt, der müsste ja irgendwie funktionieren, der hat einen guten Schuss und so weiter. Aber insgesamt auch mit Pampel, du siehst, wie wenig die Tiefe da war. Pampel hat ihn einfach zu lange gefehlt mit der Verletzung. Und ich finde die Verteidigung insgesamt auch nicht so stark, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist auch ein Punkt. Um da auch so anzusprechen, du hast da so ein bisschen abgegrast, finde ich, auch so eingebürgerte Spieler, die vielleicht bei anderen Clubs schon durchgefallen sind. Nimm einen Michael Clark, nimm einen Saponari, nimm einen Wade Bergman. Das ist halt einfach so zusammen gepuzzelt vielleicht, was da irgendwo noch übrig war. Aber wenn du eben den Weg von anderen Mannschaften siehst, wie Nürnberg, die vielleicht auch nicht die ganz große Kohle haben, um in die Mannschaft zu investieren, aber einen anderen Weg gegangen sind, eben über jüngere Spieler, über Entwicklung, über Vertrauen in andere Spieler, in den Stamm an U23-Spielern, was du in Augsburg zum Beispiel auch eigentlich überhaupt nicht hast. Und da liegen halt tiefe, wie wir sagen, Probleme in der sportlichen Leitung. Was außenrum da noch dazu kommt in Augsburg, es ist sicher nicht alles rein die fehlende sportliche Leitung. Es kommen in den Jahren sicher noch andere Sachen dazu, aber für mich schon ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Aspekt. Und es ist echt, also da geht dir schon mit so einem Herzschlag der DEL, Gründungsmitglied und alles würde dir verloren gehen.
Ganz kurz, ich würde einmal kurz unterbrechen, gerne an euch da draußen. Sagt, was euch zum Thema Augsburg und Bietigheim in den Kopf kommt, über WhatsApp, über unseren Chat. Weil ich glaube auch, Thema Augsburg, vor allem der Verein, der Standort, das wäre schon ein herber Rückschlag für die Liga selber, wenn Augsburg absteigen würde. Meine persönliche Meinung.
Das ist ein ordentlicher Ausrutscher.
Perfekter Übergang.
Wenn wir Ricks Humor nicht hätten.
Hier.
Ja, so ein Ausrutscher, ich sage euch auch, das ist ja nicht so leicht wettzumachen, glaube ich. Allein, wenn du Vorletzter wirst, ich glaube, du wirst lieber Letzter und weißt, du steigst ab, als Vorletzter und musst warten, was passiert eigentlich in der DEL 2. Theoretisch, bis ein möglicher Aufsteiger seine Lizenz bekommt, kann das ja Mitte Mai oder sowas sein. Ja, du hängst ja da. Was sollst du denn, wir nehmen jetzt als Beispiel Augsburg eben als 14. Was machst du? Du kannst weder für die DEL noch für die DEL 2 planen. Du musst auch dazu sagen, dass Kader eigentlich so im November schon gestrickt werden, von der Grundstruktur mindestens. Ja, was willst du im Mai noch groß machen, egal für welche Liga?
Also man muss auch dazu sagen, das soll ja nicht jedes Jahr so sein, sondern das ist natürlich jetzt das, wenn man wieder auf 14 Mannschaften möchte.
In dem Fall ein bitteres Jahr für den 14.
Das ist richtig, das ist so. Aber das ist jetzt nicht jedes Jahr so und dieses Problem wird nicht ein regelmäßiges Problem bleiben, sondern das ist dem geschuldet, dass man 15 Mannschaften jetzt in der DL hat und dass man da auf 14 runter möchte. Allerdings hat dann die DL 2 das Problem, weil die dann 15 Mannschaften haben, wahrscheinlich nächstes Jahr.
Genau. Aber gut. Können wir ganz kurz den Abstecher noch machen, weil wir eben gerade dabei sind, auch weil es ja länger dauern kann. In die DL2. Also wir können
auch Bundestrainer, müssen
wir ja, können wir auch gleich machen. Dann lass uns ganz kurz die DL2 eben machen, weil nur drei Clubs, dann machen wir es irgendwie rund, finde ich. Nur drei Clubs haben ja überhaupt diese Vorlizenz schon für die DL beantragt. Das sind Kassel, das sind Dresden und das sind der letzte Aufsteiger, die Krefeld Pinguine. Jetzt schauen wir mal auf Kassel. Die dominieren die Liga, die sind jetzt schon zu diesem Zeitpunkt Hauptrundenerster und zwar fixiert, haben 19 der letzten 20 Spiele in der DL2 gewonnen. Das ist schon sehr dominant, aber da sind zwar auch noch keine Playoffs gespielt. Jetzt schauen wir mal auf die Tabelle der DEL 2. 107 Punkte nach 43 Spielen. 2,5 Punkte pro Spiel. Ja, das ist schon eine brutale Dominanz.
Absolut.
Und Kassel ist natürlich auch ein Club, der wieder hoch will.
Ja.
Der auch Gründungsmitglied der DEL war. 2009, meine ich, runtergegangen ist, Kassel, genau, 2009 muss gewesen sein, auch lange gekämpft hat, im Übrigen auch, weil wir bei Augsburg immer auch beim Stadion sind, Kassel hat ein echtes Schmuckstückchen jetzt auch gemacht, also das Stadion wird von innen nach außen renoviert, ausgebaut und neu gemacht und ist echt ein geiles Teil.
Das ist ja eigentlich dann schon ein Zeichen dafür, dass man definitiv da hoch will, wenn man das Stadion schon so ausbaut. Und wir haben zum Thema Abstieg von Stefan eine WhatsApp bekommen. Sein Vorschlag ist, die Liga auf 16 Mannschaften aufzustocken und dann machst du Platz 1 bis 8 einfach Playoffs und Platz 9 bis 16 Playdowns. So, jetzt muss man sagen, wenn du dann als Neunter, wenn du mal irgendwie eine schlechte Phase kriegst und dann steigst du als Neunter ab, ist natürlich schon auch ein bisschen unfair in meinen Augen jetzt. Ja. Aber grundsätzlich ja.
Also ich bin kein Freund davon, dass noch die Liga noch größer wird. Also das sage ich, ich weiß, da mache ich mir regelmäßig wenig Freunde. Aber für
du bist
mich,
ja eigentlich für Verkleinerung.
Ich bin, immer wenn noch du mich mal fragen würdest, dann hätte ich lieber. Dann hätte ich lieber die DL mit 12 Clubs und die DL2 mit 12 Clubs. Und du hast 24 Clubs, wo 24 Clubs auch wirtschaftlich aufsteigen können. Du hast eine ganz andere sportliche Qualität, sowohl in der DL als in der DL2. Also viel größere Qualität. Anhand durch das, dass du weniger Clubs da hast, kannst du mit den Importlizenzen nach unten gehen, weil, was man ja immer sagt, es sind zu wenig deutsche Spieler da. Es sind weniger Clubs, damit hast du mehr deutsche Spieler in deinem Markt drin. Damit kannst du deutlich in der Importlizenz nach unten gehen, kannst damit den deutschen Spielermarkt wieder weiter nach vorne treiben. Das Einzige, was wirklich jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, und das muss ich selbst auch erkennen, was dagegen spricht, ist die Anzahl von Spielen. Also wenn du eine Doppelrunde spielst mit 12 Mannschaften, dann kommst du auf 11, 22, 44 Spiele. Und dann sagen dir halt ein paar Clubs, die in erster Linie abhängig sind. Die Großen sagen dir das übrigens nicht, wenn du damit sprichst, sondern die sagen, oh, hast du recht, aber das interessiert das Gros der DL nicht. Die haben einfach Probleme damit mit dem Umsatz, weil sehr viele
Hast du eben zwischen 8 und 14 Heimspiele weniger.
Genau.
4 bis 8 Spiele weniger zu Hause.
Genau. Du hast eben diese Einnahmemöglichkeiten von zu Hause nicht. Ja? Und da kommt ja Wurst und Bier und alles Mögliche und Trikots und dazu. Und das ist natürlich für kleinere Clubs, die in erster Linie, oder von den Clubs, die müssen nicht kleiner sein, sondern die größere Abhängigkeit haben an den Ticketeinnahmen, ist das natürlich nichts, das wo besonders lukrativ ist.
Ich bin ja weiter ein großer Fan davon. Auch wir steigen echt zu tief ein heute. So tief wollte ich gar nicht einsteigen eigentlich, aber jetzt sind wir schon mittendrin. Ich bin auch ein großer Fan des Lizenzierungsverfahrens und würde die Lizenzierungsauflagen eigentlich machen, dass man seine Sachen einreichen muss, komplett ohne Zuschauereinnahmen. Dass Zuschauereinnahmen eigentlich nur ein Plus sein sollten und sonst nichts. Weißt du, weil es ja sowieso eine Variable ist. Du kannst natürlich angeben, ob du diese Zahl erreichst. Steht ja auch immer in den Sternen.
Ja.
Ist nur ein Ding. Aber ich bin weiter, ich spreche mich nochmal dagegen aus. 3 Teams, die hoch wollen, zu 14 Teams, die etabliert sind, zum Teil 30 Jahre, die Liga auch am Laufen und Leben gehalten haben. Ich bin kein Fan der momentanen Auf- und Abstiegsregelung.
Darf ich ganz kurz rein, weil Dirk Weiß sagt, weniger Clubs muss doch nicht heißen, dass weniger Ausländer spielen, Rick. Das verstehe ich nicht. Nee, das muss es nicht heißen. Also muss es natürlich nicht, aber es ist ja sehr oft das Argument, warum man 11 Imports braucht und 9 dürfen davon spielen, weil der Importspieler, so sagt man, günstiger ist als der deutsche Spieler. Ich möchte jetzt gar nicht auf das richtig oder falsch eingehen, dass das so ist, sondern das zweite Argument, das oft hergebracht ist, wir haben nicht genügend Qualität an deutschen Spielern und damit wäre die Qualität in der Liga, wenn man die Imports rausnehmen würde und verringern würde, würde die Qualität der ganzen Liga absacken. Und die paar guten Spieler, die Deutschen, die würden sich die Top-Clubs holen. So, wenn ich jetzt aber jetzt im Vergleich von diesem Jahr 3 Mannschaften weniger habe, das würde ja auch heißen, dass in jeder Mannschaft 10 deutsche Spieler theoretisch auf dem Markt frei wären, werden 30. Diese 30 könnte ich wieder auf die 12 aufteilen und würde sagen, jeder kriegt 2. Also könnte ich theoretisch 2 Importlizenzen, das ist reine mathematische Rechnung jetzt hier, nach unten gehen, ohne dass die Qualität schlechter wird, weil es sind ja Spieler, die da schon gespielt haben. Damit hätte ich ja die gleiche Qualität. Und wenn ich mir von denen noch die Besten aussuche und die Imports wären auch besser, würde ich damit die Qualität steigern. Logischerweise, weil ich habe ja auch bloß nur 12. Damit hättest du definitiv eine bessere Qualität und die DL2 hätte mehr wirtschaftliche mögliche Aufsteiger, die dann wieder in die DL könnten. Ich hoffe, das ist verstanden worden. Das ist ein bisschen...
Ich hätte da noch eine echte Frage. Wer merkt denn die Qualität, Rick?
Also natürlich... Also,
das ist ja auch ein dehnbarer Begriff insgesamt.
Entschuldigung. Bitte. Ja. Das ist ja auch, was ich auch schon lange sage. Also wenn du jetzt theoretisch einen Import runtergehst und gehst einen Deutschen hoch und mir erzählt jemand, die Liga wird schlechter, dann sage ich auch, ja, woran machst du das fest? Wo willst du es wissen?
Ja.
Ja, das Gefälle wird größer. Ja, das Gefälle kann größer werden. Ich finde es ja dieses Jahr schon
haben riesig. Haben wir dieses Jahr kein Gefälle, ja, wir haben brutales Gefälle.
Wenn du den ersten bis zum letzten anschaust, ist das Gefälle schon so riesig. Also wird die Qualität dadurch noch schlechter, selbst wenn es so ist? Wer stellt es fest? Woran machst du es fest? Und wer sagt, dass das so bleibt? Also das sind Sachen, die kann man jetzt meiner Ansicht nach nicht beweisen. Und dementsprechend ist von dem anderen Gesichtspunkt, wenn ich auch weniger Mannschaften habe, da kann ich sehr klar beweisen, dass die Qualität besser wird. Und dass ich auch mit den Imports runtergehe, weil die guten Deutschen ja trotzdem die gleichen bleiben.
Also und apropos, ja es kommt auch immer ja diese Gehaltsfrage und die Deutschen verdienen so viel. Die verdienen ja auch nur so viel, wie du ihnen anbietest. Oder wenn du, ja, weißt du,
jetzt gehen wir da,
aber sei das Import oder Deutscher, du zahlst ja allen was. Also Das ist für mich auch nicht immer ein Thema, dass die billiger seien.
Sehr geile Diskussion. Und ich persönlich finde auch, dass wir reden ja immer davon, deutsche und Aushängeschild für die Liga ist ja am Ende dann die Nationalmannschaft. Und da drin spielen ja logischerweise nur Deutsche beziehungsweise auch Eingebürgerte. Aber ich finde grundsätzlich die Idee mit runter auf 12 Teams, hier sagt auch der Kommentator zum Beispiel, mit 12 Teams hat man im Zweifel weniger Dienstagsspiele und dann bleibt man bei Freitag, Sonntag, was natürlich die Zuschauerzahl nicht zwanghaft nach unten schieben muss, ne, weil am Wochenende
Wochenende, wenn du da wieder, deswegen würde ich alles unabhängig von den Zuschauern an sich machen, aber du brauchst da Bewegung. Ich finde schon, du brauchst diese unter der Woche, weil du musst ja auch medial präsent weiterbleiben. Wenn du nur Freitag, Sonntag die ganze Zeit spielst, was machst du die anderen 5 Tage? Trainieren hasst sowieso jeder Spieler. Die würden lieber Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag spielen, keine Frage. Aber wir gehen zu tief.
Ja, ich wollte da auch gar nicht hin. Ich wollte jetzt nicht hin und...
Kannst dich wieder treiben lassen.
Das war nicht die Idee dieser Sendung zu sagen,
nein, wir brauchen
12 Clubs.
Das war es überhaupt nicht.
12 Clubs, alles andere Scheiße. Nein, das ist nur einfach ein Gedanke, den ich reingeschmissen hast. Wenn du in der DL1...
Wie sind wir überhaupt dazu?
DL1 weiß ich gar nicht. DL und DL2, 24 Clubs hast, dann machst du, wenn du in die DL2 gegangen bist, so sind wir da hinkommen, hast du mehr Möglichkeiten da, dass die Verzahnung auch wirklich Sinn macht, dass du dich von den Imports annäherst, dass der Auf- und Abstieg leichter ist für die, dass du mehr wirtschaftlichen Übergang hast in das Ganze. Das wird für mich insgesamt logischer sein. Das wollte ich einfach bloß mal kurz erklären und wollte euch teilhaben lassen in dieser kleinen, wunderschönen Familiensendung an meinen Gedanken.
Genau. Zu unserem 4. Geburtstag. So.
So, hier ist eine letzte Frage zu
dem letzte?
Thema. Von Kasi Smith. Falls es manche vielleicht nicht wissen, weil er fragt, was passiert eigentlich, wenn von den 3 Lizenzeinreichern aus der DL2 keiner, oder wenn die alle 3 in den Playoffs rausfliegen, Augsburg
bleibt drin. Dann bleibt der 14. drin.
Genau, Augsburg bleibt drin,
Bietigheim geht
auf jeden Fall, der 15. geht auf jeden Fall runter,
um einmal diese Frage zumindest
zu beantworten. So. Die hat jetzt Tom im Chat schon beantwortet, wir waren zu spät dran. Mach mal weiter.
Ich glaube, es wartet schon
jemand.
Wartet jemand? Oh,
dann. Wir gehen live nach Košice. Eventuell. Oder in den Bus. Ich weiß es nicht. Tobi Eder ist da.
Servus.
Servus, Tobi.
Seid ihr schon angekommen? Und wo bist du gerade?
Wir sind angekommen vor 5 Minuten. Ich sitze in der Lobby im Hotel.
Hat der Horst alles gut organisiert von der Reise?
Einwandfrei.
Also, für alle, Tobi Eder ist mit der Nationalmannschaft unterwegs. U25-Maßnahme in dieser Woche mit 2 Testspielen gegen die slowakische U25-Nationalmannschaft. Das ansteht, das Ganze natürlich am Mittwoch und Donnerstag, beide Spiele live und kostenfrei bei Magenta Sport. Aber...
Wir können den Countdown reinmachen. Tobi, du musst keine Angst haben, gib gleich Abendessen, 10 Minuten nur, dann bist du erlöst.
Genau.
Mit wem bist du eigentlich am Zimmer? Hast du schon Zimmer bezogen?
Also ich bin tatsächlich direkt in den Call reingegangen, bin aber mit dem Alex Ehl auf dem Zimmer.
Okay. Bist du auch in Düsseldorf wahrscheinlich, oder?
Jawohl.
Gut. Schnarcht er?
Ja, aber ich schlafe meistens vorher mal, deswegen ist es kein Problem.
Sehr gut, dann lassen wir den Countdown reinmachen.
So, komm. Läuft da?
Das sind die Kollegen in der Regie.
Ach so, der Countdown läuft. 10 Minuten Zeit, 10 Minuten und dann bist du erlöst, Tobi. Also, Tobi Eder mit... durchaus der Shootingstar in dieser Saison, unter anderem, Tobi, jetzt schon wieder Karrieresaison bei der Düsseldorfer EG. Ihr steht mittlerweile auf Platz 4. Ihr seid eine verschworene Einheit und mit euch hätte sicher so hoch in der Tabelle keiner gerechnet. Was läuft so richtig gut bei der DEG und bei dir in diesem Jahr?
Also ich glaube, dass es zum einen, wie schon die letzten Jahre auch, einfach die Truppe ist, die unheimlich viel Spaß macht. Es ist jeden einzelnen Tag einfach eine Freude, in die Halle zu kommen, mit den Jungs zu arbeiten, füreinander zu kämpfen. Und ich glaube, das sieht man auch bei jedem einzelnen Spiel. Dann haben wir natürlich mit Hauke einen unfassbaren Rückhalt hinten drin. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig erklären. Ich glaube, ich werde einfach ein bisschen älter, ein bisschen reifer. Kann mich aktuell nicht beschweren.
Lass uns die Punkte, die du angesprochen hast, mal nach der Reihe durchgehen. Du hast angesprochen, die Mannschaft selbst macht unheimlich viel Spaß. Wie viel macht so ein deutscher Stamm aus, der über Jahre da ist, dass sich sowohl Deutsche wohlfühlen, aber dass auch die Bindung da ist und dieses Eishockey quasi mit Spaß erlebt wird?
Ja, ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist. Ich meine, ich kann jetzt mit Eli jetzt als bestes Beispiel, bin ich jetzt seit 2,5 Jahren zusammen auf dem Zimmer. Wir verstehen uns blendend und auch mit den anderen deutschen Spielern, sei es der Alex Bader, der Bernhard Ebner, Daniel Fischbuch, die jetzt alle schon seit längerem in Düsseldorf sind und jetzt auch mit unseren Importspielern wie Stephen McAuley oder O'Donnell, der jetzt leider verletzt ist, die jetzt dann nicht nur ein Jahr da sind, sondern eben auch länger da sind, da lernt man sich natürlich auch besser kennen und man kommt sich einfach näher, als wenn jedes Jahr die Mannschaft komplett ausgetauscht wird.
Tobi, zum Teil bekommt man ja so mit, dass so eine Mannschaft nicht ständig ausgetauscht wird wie bei euch in Düsseldorf. Hat natürlich auch den Grund, Niki Mon macht da schon einen ausgezeichneten Job. War es bei dir auch so, wir spekulieren da immer so ein bisschen, dass es eben heißt, in Düsseldorf weißt du mittlerweile, dass du als junger Spieler einfach Eiszeiten, Verantwortung und auch das Vertrauen bekommst. Ist das genau das, was du auch gezogen hast, wo du gesagt hast, okay, die wollen mich, da weiß ich, was sie von mir erwarten, aber auch was ich vielleicht vom Club dann bekomme, sei das von Harry Kreis oder jetzt auch von Roger Hansson?
Absolut. Also ich kann sagen, dass seit ich das erste Telefonat mit Niki geführt habe, ich mich in Düsseldorf eigentlich pudelwohl fühle. Mir wurde von Anfang an nichts zu sehr versprochen. Es wurde immer betont, dass man natürlich hart dafür arbeiten muss. Aber dass man eben die Chance bekommt und dass der Niki insbesondere als Manager uns auch die Chance geben möchte und die Trainer das natürlich dann, sei es der Harry oder jetzt auch der Roger, das auch dementsprechend dann umsetzen.
Du hast deine persönliche Entwicklung schon angesprochen. Du bist von 9 Tore auf letztes Jahr 16 Tore. Jetzt bist du schon bei 17. Du hast aktuell einen Punkt mehr als dein Bruder. Habt ihr einen internen Wettkampf, wie die Saison ausgeht, wer mehr Tore und Punkte macht? Muss einer was zahlen?
Wir haben einen. Da geht es darum, wer mehr Tore schießt. Ich freue mich, also natürlich bin ich happy, dass ich mehr habe aktuell. Aber man muss natürlich auch der Gerechtigkeit halber sagen, dass der Andi 10 Spiele weniger hat als ich. Dementsprechend müssen wir da vielleicht nochmal nach der Saison drüber sprechen, ob das, es geht um Abendessen, ob das dann wirklich stattfindet oder ob wir uns die Rechnung dann doch teilen. Weil nichts ist, also man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Andi ja auch eine unglaubliche Saison spielt. Der ist fast, glaube ich, ein Punkt pro Spiel. Und dem tun natürlich die 10 Spiele schon unglaublich weh.
Du musst natürlich aufpassen, Tobi, dass sich der Andi da mit dem Essen nicht über den Tisch zieht, weil du weißt, der lässt da gern dann die Mama kochen. Und dann hat er wieder die bessere Position. Du, wir bekommen jetzt eine Zuschauerfrage hier rein, die echt interessant ist von Hans-Peter. Der sagt, wir sollen den Tobi fragen, ob es stimmt, dass du den gleichen Schläger und die gleiche Biegung wie der Andi spielst.
Ja, das stimmt. Ich habe lediglich ein paar Flex weniger, weil der Andi auch ein bisschen größer und stärker ist. Aber der Andi, muss man sagen, der macht sich, was Eishockey-Ausrüstung angeht, so unfassbar viele Gedanken, dass das locker für 2 Spieler reicht. Der hat die Biegung ausprobiert, hat sie für gut befunden und seitdem habe ich die quasi auch. Und wenn irgendwie was Neues kommt, dann probiert der Andi das immer für ein paar Wochen oder Monate aus. Und wenn er sagt, es ist gut, dann kommt es bei mir auch.
Sehr gut. Kommen wir noch ein bisschen zur Nationalmannschaft. Du hast schon angesprochen, mit Blank und E spielst du momentan auch in Düsseldorf. Gehst du davon aus, dass das auch euer Aufstellung sein wird oder weißt du noch gar nichts bei der Nationalmannschaft?
Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie das Line-Up aussehen wird. Wir haben heute lediglich den Reisetag gehabt, sind jetzt gerade erst angekommen. Wir haben morgen in der Früh Training und dann wissen wir mehr. Jetzt aktuell, eben wie du schon gesagt hast, mit Blanki und mit Eli zusammen, es funktioniert gut. Das wäre mit Sicherheit nicht die schlechteste Option.
Ja, wir blenden auch gerade mal den Kader ein von der U25-Nationalmannschaft, der heute auch erst bekannt gegeben wurde. Es sind meines Erachtens 9 Spieler mit dabei, die noch überhaupt nicht bei der Nationalmannschaft mit dabei waren. Tobi, du hast 12 Länderspiele, gehörst da mit zu den erfahrensten, die mit dabei sind. Was ist das für eine Maßnahme? Was hat der Alex Sulze, der zum ersten Mal jetzt auch da in der Verantwortung steht bei dieser Maßnahme die Woche, was hat man euch insgesamt so mitgegeben für diese Woche bei der Nationalmannschaft?
Also ich bin ganz ehrlich, ich habe das Telefonat, das wir geführt haben, war relativ kurz und knackig. Der hat lediglich gefragt, ob ich fit bin, ob ich Lust habe, mit in die Slowakei zu fahren, ob ich bereit bin, die 2 Spiele zu spielen. Und für mich, ja, wenn ich nominiert werde, stellt sich für mich nie die Frage, dann komme ich immer. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt eine gute Woche haben werden. Wir haben jetzt Gott sei Dank nicht so viel Training, sondern mehr Spiele. Schauen wir, dass wir 2 gute und erfolgreiche Spiele hinlegen und dann, ja, schauen wir mal.
Und dann geht es in den Schluss. Willst du?
Ja, eine Frage habe ich bitte, natürlich noch, weil du schon gerade angesprochen hast. Mit dem Harry Kreis ist ja ein Bundestrainer da, den du auch gut kennst, den du sowohl hast. Er kennt dich natürlich auch gut von den letzten Jahren. Du hast 17 Tore, bist damit bester Torschütze von der DEG. Was rechnest du dir für Chancen auch für die WM aus?
Ja, letztendlich hoffe ich natürlich mitzufahren. Ich bin da aber immer ja, sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. Also das Ziel ist es auf jeden Fall. Und ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass ich zur Vorbereitung eingeladen werde. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit der Weg dieses Mal geht.
Und der Weg weitergeht ja auch nach dieser Woche erstmal dann wieder mit dem Fokus auf die Düsseldorfer EG. Tobi, was ist drin mit der DEG? Ist euer erklärtes Ziel, weil wir sagen immer, der Schlussspurt beginnt jetzt nach dieser Februarmaßnahme, aktuelles Ziel für die DEG, jetzt wo man auf Platz 4 steht, Heimrecht für die Playoffs, direkte Qualifikation fürs Viertelfinale?
Also mein absolutes direktes Ziel ist, keine Pre-Playoffs zu spielen. Was dann letztendlich dabei rauskommt, dass es jetzt extrem schwer wird, den 4. Platz zu halten, das glaube ich, ist jedem bewusst. Wir haben jetzt auch ein straffes Restprogramm. Wir haben jetzt 5 Auswärtsspiele in Folge, die auf uns zukommen. Das wird noch sehr knackig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir die Top 6 schaffen können. Und das ist auch absolut unser Ziel.
Tobi, grüße dich auch von meiner Seite. Wir haben von Moritz eine Sprachnachricht bekommen, die würde ich dir gerne mal vorspielen, weil die geht auch um dich, um die DEG und hat bestimmt eine Frage dabei.
Ja, grüße euch Jungs. Grüße aus Düsseldorf. Wir sind natürlich bestens gelaunt jetzt nach diesem Wochenende. Von einer tollen Mannschaftsleistung. Und dann direkt auch mal die Frage an Tobi Eder, der uns ja leider verlassen wird, soweit ich weiß, nach Berlin. Ich erinnere mich an die Saison 2020, 2021, wo Tobi Eder lange in der 4. Reihe gehangen hat, irgendwie gar keine Buden gemacht hat. Und dann kam dieses eine Spiel, hat er getroffen und dann danach ging es auf einmal los, hat sich wahnsinnig gefreut und danach getroffen ohne Ende, sich zum wirklichen, inzwischen würde ich sagen, DEL-Topspieler etabliert hat. Wie wichtig ist denn dieser psychologische Faktor, zu wissen, ja, ich kann Buden machen, ich kann Tore treffen? Das würde mich interessieren. Viel Spaß euch noch.
Ja, also dieses eine Jahr oder das erste Jahr in Düsseldorf, das war mit Sicherheit aus der offensiven Perspektive nicht allzu einfach. Ich bin das erste Mal von daheim weg gewesen, war allein in Düsseldorf, dann auch nicht so gespielt, wie ich spielen kann, war sehr schnell sehr zufrieden mit der Leistung, die ich gebracht habe in der 4. Reihe mit, wir haben keine Gegentore bekommen oder wir haben gutes Unterzahl gespielt. In dem Sommer, da kam ja dann auch Corona dann, in dem Sommer habe ich dann viel nachgedacht und habe viel trainiert, bin deutlich fitter in die Saison gegangen, und habe mir einfach fest vorgenommen, selbst einfach nicht mehr so zufrieden zu sein und habe dann auch ja mich in Düsseldorf wohler gefühlt, habe meine Freundin Ina kennengelernt und so hat sich das dann nach und nach entwickelt und dann habe ich mich ja mehr heimisch gefühlt und dann kamen auch die sportlichen Erfolge nach und nach immer mehr.
Und diese Entwicklung geht ja auch immer weiter. Wir haben es vorher schon angesprochen, von den Toren her klar zu erkennen, von den Punkten zu erkennen, aber auch von der Eiszeit. Dieses Jahr 1,5 Minuten mehr Eiszeit, du hast mehr Powerplay-Eiszeit, du hast mehr Unterzahl-Eiszeit, du spielst beides. Ist das eigentlich so, wie du dir das vorstellst, wie es momentan läuft?
Ja, ich möchte, also letztendlich von der Eiszeit her ja. Ich spiele gerne Unterzahl, ich spiele auch gerne Überzahl, weil ich ja ich einfach der Mannschaft helfen möchte zu gewinnen. Und wenn das eine Unterzahl heißt, Schüsse zu blocken und Scheiben zu klären, dann wird das gemacht. Und in Überzahl, wenn es dann darum geht, dass man die Tore macht, dann bin ich natürlich auch gerne zur Stelle. Also ich meine, jeder trifft gerne. Aber ich würde mich schon eher als einen Spielertypen bezeichnen, der sich auf beide Seiten konzentriert und nicht nur in die eine Richtung denkt.
Schön, dann lassen wir dich jetzt gehen.
Genau, ja. Essen steht an, oder noch im Hotel? Ihr wart verdammt lang unterwegs, glaube ich, heute. München, Budapest, Budapest, Bus bis Košice, richtig?
Richtig, also los ging es in Düsseldorf, von Düsseldorf nach München, München, Budapest. Budapest, Košice.
Wann okay. Bist du in der Früh los?
Gestern schon.
Wir haben uns um 9:30 haben wir uns an der Bremstraße getroffen und dann hat uns unser Betreuer zum Flughafen gefahren.
Naja, gut. Jetzt seid ihr da. Dann viel Erfolg.
Schöne Woche mit der Nationalmannschaft. Grüße an alle. Danke dir, Tobi.
Danke für die Einladung.
Ciao nach Košice.
Ciao, ciao.
Ja, schön zu sehen, gell? Ich finde es ja auch immer wieder spannend, wie Spieler selber feststellen, oh, schau mal, rückblickend, da war ich zu schnell zufrieden, da war das nicht so, das habe ich da geändert.
Aber die Erkenntnis muss auch erstmal.
Ja, die Erkenntnis, und die hat auch nicht jeder. Ja. Aber wenn das jemand hat, dann siehst du auch, dass du wirklich Quantensprünge machen kannst, wenn du das einmal verstanden hast, wenn du auch weißt, okay, da muss ich vielleicht mehr dran arbeiten, da, und sich dann selber auch so gut einschätzen kann und sagen kann, du, ich bin kein Spieler, der nur in eine Richtung eigentlich, ich meine, ihr könnt ja sagen, mit 17 Tore, ich möchte 30 haben, also möchte ich nur noch Powerplay und stelle meinen ganzen Fokus dahin. Aber sich selbst so gut zu kennen und zu sagen, nee, ich bin ein Spieler, ich sehe mich in beide Richtungen arbeiten, mir ist es wichtig, dass ich auch Unterzahl die Schüsse blocke und so weiter, ist natürlich schon eine Qualität und auch eine Entwicklung, die man dann erst mit 24, 25 Jahren schon hat.
Ich spiele jetzt im Powerplay diese, du magst die gern, diese Bumper-Position. Bumper, erstens sprichst du es gerne aus und zweitens ist die Position natürlich auch eine sehr interessante. Das heißt, er spielt im Powerplay zwischen dem gegnerischen Viereck für einen kurzen Pass, für einen Direktschuss, fürs Abfälschen oder auch für den Nachschuss. Das ist so eine variable Position. Da gehst du mal zum Tor, mal ziehst du dich ein bisschen weiter weg vom Tor und bist immer gut anspielbar.
Ja, keine Ahnung.
Ah, das ist absolut richtig.
Naja, wenn man es so erklärt, dann ja klar.
Hast du absolut richtig erklärt. Wer nicht dabei ist, wenn wir jetzt schon bei der U25 übrigens zum letzten Part, Nationaltrainer Neuer, wer nicht dabei ist bei diesem Lehrgang der U25, ist der neue Bundestrainer, also der Cheftrainer, Harald Kreis.
Alexander Sulzer übernimmt diese Woche als fester, im Übrigen auch Assistant Coach von Harry Kreis. Das hat man auch lang nicht mehr, oder? Nationaltrainer mit einem festen Assistant Coach. Kannst du dich erinnern?
Jetzt hast du mich, da muss ich jetzt
nachdenken. Ich habe mich selber jetzt erwischt auch. Ich weiß es
nicht. Also ich glaube tatsächlich, der Uwe Grupp hat die...
Der Franz Reindl war mal in den 90ern fester Assistant Coach, kann das sein?
Das kann sein, dass der beim Ludwig Buckert schon fest war, aber dann ist er, glaube ich, auch auf die Sportdirektorposition relativ schnell. Man hat immer wieder so Phasen gehabt, wo man die gleichen Co-Trainer dann gesehen hat. Also Uwe Grupp, glaube ich, hat die letzten Harald. Zwei, genau, mit Harry. Aber ansonsten, also dass es wirklich so ist, dass es ein festes Pärchen ist und dass es bewusst so gesetzt ist, dass vielleicht der eine ein bisschen älter ist, der andere dann dementsprechend auch jünger ist, das ist, glaube ich, schon bewusst gemacht. Und wir haben ja die Sendung zuvor schon ein bisschen spekuliert drüber, wer es werden könnte. Und ich glaube, es war dann auch keine Überraschung, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern es hat einfach zu viel hingedeutet, dass es Harry Kreis werden wird als Cheftrainer. Und das ist für mich auch na, wenn ich so sagen möchte, eine logische Wahl. Das ist eine logische Wahl in der Situation, wo du jetzt bist, wenn du schaust, was macht wirklich Sinn, was ist auf dem Markt und ja, wer von den Trainern, die momentan da sind, verkörpern diesen Bundestrainer auch dementsprechend. Also auf der einen Seite, dass die Spieler gerne kommen, aber nach außen hin und auch vom System, weil vom System her sagt Harry Kreis ja auch im Interview mit Sascha Bandermann, er will ganz viel gleich lassen.
Da muss man anhören.
Zu dem, wie es unter der Kuchen macht dich fertig.
Ach so, ich schau mal, ob der noch da ist, ja.
Toni Söderholm war.
Ich glaube, er ist gewandert. Aber ja, mal bei Harry Kreis ran.
Also wenn ich die Nationalmannschaft verfolge aus der nahen Vergangenheit, dann ist das eine Mannschaft, die mit unheimlich viel Selbstbewusstsein auftritt, egal gegen wen sie spielt. Die geht in kein Spiel hinein und denkt, ja, schauen wir mal, wie das läuft, dann hoffentlich können wir das Spiel gewinnen, sondern das ist eine Mannschaft, die bisher dann die Spiele selber gestaltet hat, mit sehr viel Selbstvertrauen hinein ist und das soll sich fortsetzen. Ich habe ja so ein bisschen das Etikett, dass ich defensives Hockey spiele. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das stimmt. Meine Mannschaften können gut defensiv spielen. Aber das
ist auch grundsätzlich, weil wir jetzt erstmal vom Gedanken zwei Verteidiger hier sitzen.
Das ist richtig im Kopf. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das gehört einfach dazu. Mhm. Aber was die Mannschaft auch gut gemacht hat und was wir fortsetzen wollen und was immer mehr in die Spiele hineinbringt, ist einfach diese Scheibenkontrolle. Und Scheibenkontrolle ist nicht Scheibenbesitz. Das soll man nicht verwechseln. Man kann auch Scheiben platzieren, dass gerade gegen starke Gegner, dass man Scheiben in eine Position hineinbringt, wo wir ein gutes, effektives Forechecking machen können. Also das Defensive fängt schon im Forechecking an. Das heißt laufstark, das heißt auch spielstark, das heißt sicher an der Scheibe und das heißt nach vorne orientiert. Immer mit der Gewissheit, dass wir deswegen nicht die Verteidigung ist nicht eine Hypothek, weil wir das Spiel nach vorne suchen. Und das ist sicher mein Stil oder unser Stil, das Spiel zu gestalten, eben nach vorne agierend und nicht nur reagierend.
So, und unter anderem daran sieht man schon, dass Harold Kreis ein absoluter Eishockey-Fachmann ist, mit sehr viel Erfahrung als Spieler und als Trainer. Hat den Sash im Übrigen, die ganze Interview könnt ihr nochmal sehen, natürlich beim Magenta Sport und auch auf dem YouTube-Kanal, den Sash so überfordert, dass wir ihn erstmal in Wellnessurlaub geschickt haben.
Davon hat er sich nicht mehr erholt. Also der Sash jetzt. Also, eins muss man schon sagen, es ist natürlich ein bisschen anderes Arbeiten, gell, als Nationalmannschaftstrainer. Auf der einen Seite bist du so Eventtrainer, das heißt, auf der einen Seite müssen die Spieler gerne erstmal zu dir kommen. Auf der anderen Seite ist es deine Herausforderung Nummer eins, zu einem Termin den bestmöglichen Kader zusammenzubauen. Und der bestmögliche ist nicht zwingend der die meisten Punkte macht, sondern das sind eben Rollen. Die Rollen zu erkennen, die Charaktere, die zueinander passen in der Mannschaft. Und das Zweite ist, und da bin ich gespannt, und ich glaube, das kann er wirklich gut, weil dafür ist er extrem lange in der Liga. Er kennt alle Spieler, er hat einen sehr guten Ruf, er hat einen sehr guten Umgang mit den Spielern. Und da muss man aufpassen, man sagt ja oft, das ist ein Gentleman-Trainer, hat einen guten Umgang mit den Spielern. Das heißt aber nicht, dass ihm die auf der Nase rumtanzen, ganz im Gegenteil. Also er kann ganz klare Ansagen machen, auch wo dann klar ist, in welche Richtung das es geht. Aber er ist grundsätzlich ein umgänglicher Typ, der auch gelernt hat, mit der neuen Generation von Spielern, ja, mit der TikTok-Aufmerksamkeit, die dann meistens nicht länger ist wie 10 Sekunden, auch umgehen zu können und die trotzdem begeistern zu können. Das muss man schon mal sagen. Also dafür hat er sich auch sehr viele Gedanken gemacht. Also das hat er auch verstanden schon vor vielen Jahren, ja, dass es in die andere Richtung von Führen geht. Und deswegen glaube ich, ist es eine logische Entscheidung jetzt. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausschauen wird zu einem konzeptionellen Arbeiten, also zu dieser Tagesaufgabe. Gehört ja auch ein bisschen dazu, so konzeptionell zu arbeiten. Wo geht das Ganze hin? Ein bisschen Einfluss zu nehmen in die U20, in die Nachwuchsmannschaften rüber, das deutsche Eishockey insgesamt weiterzubringen. Da bin ich gespannt, wie sie das insgesamt dann von den Aufgaben verteilen werden.
Siehst du es jetzt noch als Problem, wenn wir mal ein paar Monate weiterschauen, Vorbereitung in der Nationalmannschaft, dann auf die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland, da wird die deutsche Mannschaft spielen. Sollten jetzt Alex Sulzer und Harry Kreis mit ihren Mannschaften Bremerhaven und Schwenningen doch noch länger in den Playoffs spielen?
Ja, also da müssen sie schon sehr weit kommen, weil ich glaube, das Ganze geht los im April.
Anfang April nochmal. Und
Viertelfinale ist auch mit Spiel 7 aus im März. Also ich sehe da nicht die ganz große Problematik, weil Es ist ja auch so, jetzt nehme ich mal Kanada her, da ist es heutzutage noch so, dass ich die zum Teil bloß ein paar Tage davor treffe und dann einfach spielen. Und die kennen den Trainer auch nicht zwingend, haben nie unter denen gespielt und der weiß nicht einmal, wer die Mannschaft ist, sondern das stellt ein GM wiederum zusammen. Und trotzdem funktionieren die, die haben natürlich andere Spielermaterial und deswegen möchte ich es auch nicht 1:1 einfach so jetzt vergleichen. Aber ich glaube, von der Idee her kann er trotzdem eingreifen. Ich glaube, es ist relativ klar, in welche Richtung der Kader geht. Und ich glaube, er ist auch früh genug nah dran, um dann die Entscheidungen zu treffen, wie der Kader final ausschauen wird. Und wenn wir uns richtig erinnern, vor allem die letzten Jahre, die Mannschaft, die WM gespielt hat, hat jeweils nur maximal ein Spiel gemeinsam gespielt.
Richtig.
Ja, also ein Gros wird kommen, wo definitiv meiner Ansicht nach auch Harry Greiss und auch Alex Sulzer schon dabei sein werden.
Okay. Apropos WM, ich habe mal den Spielplan rausgeholt für die deutsche Mannschaft, also den Vorrundenspielplan.
Gibt noch Tickets in Tampa übrigens.
Na, dann los. Es ist natürlich schon auch ein heftiger Auftakt, wenn man sich die Mannschaften anschaut. Also du hast die Schweden, ersten vier Finnland, Spiele. USA. Ja, du hast die ersten drei Spiele sind die starken Teams oder die stärksten aus der Gruppe. Dann kommt Dänemark, immer unangenehm.
Du merkst am Spielplan gleich, dass Deutschland in diesem Jahr halt nicht mehr Top 8 ist.
Richtig, weil man muss es kurz erklären, zuvor war es, also die letzten beiden Jahre war es umgedreht, wenn man Top 8 war, du hast erst die vermeintlich leichteren Nationen gehabt, die in der Weltrangliste hinter dir sind und hast dann oft mit Siegen einfach reinstarten können. Mhm. Du bist erst so, im dritten Spiel hast du schon deine 9 Punkte gehabt, 3 Siege gehabt und dann sind erst die schweren kommen, wo du dann sagen kannst, genau, jetzt geht es auch um die Platzierung und nimmer, ob ich überhaupt ins Viertelfinale komme. Das ist ja natürlich schon anders, vor allem innerhalb von einem Tag hast du Schweden und Finnland, also du hast keine Pause dazwischen. Das heißt, du musst von Anfang an da sein und dann ab USA, die dann auch eingespielt sind, schon, weil sie auch das dritte Spiel haben, wird es natürlich dann wirklich so, dass es da bei jedem Spiel um die direkte Qualifikation ums Viertelfinale kommt. Jetzt fange ich auch zum Nuscheln und zum
Speicheln. Ja, ist auch schon spät, wir sind ja schon wieder.
Und ganz kurz, wisst ihr, wo die WM läuft? Geschossen.
Bitte?
Alle deutschen Spiele und K.O.-Spiele läuft bei Magenta Sport.
Nee. Ja. Ehrlich?
Du. Breaking News jetzt gerade.
Ehrlich, ja?
Wahnsinn.
Ja. Der Mike haut die News.
Da schaue ich mal rein.
Kannst du News noch, was macht ihr dann da?
Da schaue ich mal rein.
Kannst du News noch mal abspielen? Hier dein Opening.
Disst der mich? Disst der da hart drüber? Hast du
gemerkt? Wo soll das denn das jetzt gewesen und, sein?
Du merkst, mir sind ja verbal die Hände gebunden. In der jetzigen Situation.
Sind
deswegen ist der Diss natürlich gut, aber ich wäre auch reinschauen. Bist du auch involviert?
Ich bin involviert, aber
ja, inwiefern? Was machst du denn?
Vor Ort bin ich diesmal. Ich bin diesmal vor Ort und habe aber ausnahmsweise mit dem Magenta Sportkosmos im Großen nichts zu tun.
Aber was machst du denn? Hat sich der internationale Eishockeyverband
angefordert?
Eingekauft für großes Geld oder Impfrost?
Also eingekauft, ja, den anderen Teil, das lassen wir jetzt mal weg. Aber
oder der Host-Broadcaster.
So begehrt sind die Leute aus unserer Show mittlerweile.
Wo bist du denn eingesetzt?
Interessiert mich jetzt
natürlich, weil das ist natürlich schön. Deine Karriere mit zu begleiten.
Ich werde in Tampere sein, ja, und werde da für den Host-Broadcaster ein bisschen was an Statistiken versuchen herauszufinden.
Hast du das letzte Jahr auch schon gemacht, weil das war nämlich ganz schön fehlerhaft?
Nein, das war ein Kollege, aber den Namen nenne ich nicht.
Aber du kennst ihn. Der lebt in Australien, jetzt habe ich gehört.
Ja, Grüße übrigens. Genau. Ja, aber genug über meine Person. Wir wollten noch weitermachen, damit das Ganze nicht zu lang wird hier. Ja,
wir schließen jetzt mal langsam ab. Ja. Haben wir noch Buntes aus der Eishockey-Welt? Das ist unsere letzte Rubrik.
Wir haben viel Buntes. Es war ja All-Star-Weekend in Kanada und USA in der NHL. Und es gab durchaus ein paar, die ein bisschen Urlaub gemacht haben. Beziehungsweise Leon Dreiseitel hat natürlich mitgespielt
beim All-Star-Game. Es war ja trotzdem in Florida.
War in Florida, also ist es irgendwo, ist es der Urlaub im Spaß und war da mit seiner Freundin und natürlich nicht nur mit ihr, sondern natürlich auch mit dem lieben Kollegen Connor McDavid und seiner Frau.
Hast du übrigens gesehen, dass der Connor McDavid, die haben sich irgendwie jetzt einfallen lassen, sie lassen Mullet wachsen.
Ach, nee. Das haben Conor sie nicht McDavid einfallen lassen, sondern das ist eine Wette.
Ja, vom Conor McDavid. Aber der Leon hat ja gesagt, vielleicht macht er mit, weil es so gut aussieht.
Sind es dann die Mullet Brothers?
Weil es so gut aussieht?
Ja.
Wo ist der Bowie?
Vielleicht sollten wir auch wieder.
Der Bowie, weil vielleicht war... vielleicht hatte Bowie Urlaub. Und,
ist der Hund,
genau,
zur Erklärung.
Ja. Und ist daheim geblieben.
Aber also diese Fukuhila, das man hier Mullet, nicht sieht, das war eine Wette. Wenn sie, glaube ich, irgendwie so und so viele Spiele hintereinander gewinnen, dann muss sich der McDavid...
Wie heißt er?
Connor McDavid.
Sehr gut.
Wer ist jetzt Foko noch Matthijssens
Pick? Folo Foko Hiller wachsen lassen. Und ich glaube, der Lehrer hat irgendwie gesagt, im Interview hat er einfach mitgemacht. Das ist aus Versehen entstanden, ist irgendwie lange erst zum Friseur kommen.
Oder also irgendwas. Foko Hiller kann nicht aus Versehen entstehen.
Ich habe lange einen Foko Hiller gehabt. Ich habe extrem wieder mit Foko Hiller ausgeschaut. Und ich habe mir überlegt, aber leider komme ich nicht dieses Jahr. Ja. So spät wahrscheinlich zum Skifahren, ob ich mir am Ende der Skisaison noch einen Fukuhila wachsen lasse für die...
Ja, wo?
Ja, hier am Kopf.
Ja, da bist du spät mit der Skisaison.
Ich glaube, das ist die Challenge für mich für die nächste Sendung, dass ich ein Bild von Rick im Fukuhila finde.
Ja, den werden wir noch finden.
Da.
Wir rufen an,
Herr Mama Goldbert. Es war bis vor ein paar Jahren war das eigentlich so.
Du, Fun Fact, in Australien laufen auch viele mit Fukuhila rum.
Der schaut auch extrem gut aus, warum nicht?
Ja,
so. Naja. Und vor allem, du kriegst keinen Sonnenbrand. So. Du kriegst im Sommer keinen Sonnenbrand hinten drin. Im Winter friert dich nicht so.
Ist perfekt, brauchst keinen Schal.
Nee.
Wahnsinn.
So, Mexiko.
Viva Mexiko oder so.
Brauchst keinen Sombrero, wenn du einen Fukuhila hast.
Dirty so Sanchez oder was?
Was?
Habe ich Lauchs?
Nein, hast du nicht.
Nico Sturm hat auch Urlaub gemacht. Also der hat wirklich Urlaub gemacht, weil die hatten ja dann jetzt ein bisschen frei. Und der war in Los Cabos in Mexiko.
Mexiko.
Stanley Cup Champion.
Mit seiner Freundin und hatte ein bisschen Urlaub gemacht. Und währenddessen haben andere tatsächlich, ich nenne es mal, vorsichtig gearbeitet. Ja? Beispielsweise Sarah Nurse, Cousine von Daniel Nurse, Teamkollege von Leon Dreiseitel, hat bei dem Penalty-Shootout mitgemacht und hat einen netten Move rausgeholt, der an einen gewissen Jan Forsberg erinnert, der auch, glaube ich, letztens von irgendwem in der DL ausgepackt wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
Also für mich ist das weiterhin der Marcel Nöbels-Move.
Ja, so ein bisschen in Anlehnung. Aber sie war natürlich nicht die Einzige. Auch in den AHL, jetzt machen wir hier mal wieder den Ton aus. In der AHL war auch All-Star Break und da war Kollege Lukas Reichel dabei und hat bei den Fastest Skate mitgemacht. Also wer am schnellsten auf den Kufen ist. In der NHL gewinnt das in der Regel immer Connor McDavid.
Wenn er mitmacht.
Hier wurde Lukas Zweiter. Ich habe gelesen 0,2 Sekunden hinterm Ersten. Wart ihr beide mal so schnell? Auf dem Eis?
Ja, weg vom Eis vielleicht.
Damals hat man das noch nicht digital messen können. Das war alles handgestoppt und damit zählt es nicht.
Was haben wir denn uns hier
handgestoppt mit Eisenweste auch noch
zum Teil.
Die hast du auch nie abgenommen, wenn man deinen Körper so anschaut.
Und die Western Hockey League hat nochmal weitergespielt. Und,
ja, wo wir überall hin abschweifen mittlerweile. Alles die Juniorenliga.
Luca
Western
Hauf.
Hockey League.
Luca Hauf hat mitgespielt und hat mal, also ich sag mal so, den kann man mal so machen. Jetzt warten wir mal auf eine Wiederholung, die hoffentlich gleich kommt. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das zwischen den Beinen, hinterm Rücken, hat ihn reingemacht.
Oh, der ist aber geil.
Und den der kann man mal so machen.
Torsong, kommt der auch? Machen wir lauter? Kommt nicht?
Nee, leider nicht. Welcher ist es?
Der wirkliche Torsong ist doch bei dem 40 Jahre Flippers oder irgendwas.
Stimmt, das hatten wir mal letztens. Ne?
Ja, stimmt. Ja.
Ich habe das nicht erkannt. Also ich habe wieder die Flippers kam. Für mich war Flipper immer noch der, der aber so rauskommt.
Der aus dem Meer.
Und wenn und wir
dann hat er immer die Leute gerettet, die sich da andauernd verfangen haben, irgendwelche Schlangen.
Das stimmt. Und wenn wir gerade beim Nachwuchs sind und gleich noch dazu kommen
zu
bei der Geburt getrennt, jetzt lass mich doch mal reden.
Lass mich doch mal ausreden jetzt.
Was der Flipper früher alles zu tun gehabt hat. Ich meine, wie läuft das heutzutage ohne ihn überhaupt in den Meeren?
Ja, schaust du nach in deinem Urlaub.
Wahrscheinlich auf jeden Fall nass. Auf jeden Fall, um bei der Jugend zu bleiben, beziehungsweise bei den Jüngeren und gleich zur Geburt getrennt zu kommen. Es war der U11-Cup in Augsburg, Rick. Hast du das mitbekommen?
Nee, das habe ich nicht mitbekommen, weil da war ich noch in den Flipper-Serien anscheinend geistig
verhängt. Hast du geschaut am Samstag-Sonntag?
Aber wir wollten jetzt noch machen bei der Geburt getrennt und das war ja am Anfang schon Thema im
Chat.
Du hast
hier noch was vom All-Star.
Und
was
zwar,
hast du denn da vom All-Star
zu vom All-Star?
Was hast du denn da alles?
Ich habe hier noch, Kollege, also Leon Dreiseitel hat logischerweise auch mitgespielt und war hier ein 1 auf 0 und hat einen Mitspieler gesucht.
Naja, wo läuft der auch hin?
Das stimmt
allerdings. Der läuft ja hin, also...
Das ist, und man kennt ja, Leon ist ein guter Passgeber, deswegen.
Naja, die kommen normal an.
Oft dem, aber wo jetzt der andere hinläuft, das weiß man auch nicht.
Starke Trikots da im All-Star-Game.
Interessant die auch von der Farbe. Die haben leider auch diesen Fan, wie nennt man das, diese Fanmeile, wo man alles Mögliche hat machen können, draußen schießen.
Fanmeile nennt man das.
Ja, weil, das hat da anders geheißen. Englisch. Fanmeile.
Danke.
Da hat man zum Beispiel so schießen können, da waren so 9 so Lichter waren da und die hat man so ausschießen können. Und da hat es ganz viele lustige Sachen gegeben, draußen am Strand auch. Und das ist, weil so ein Wirbelsturm gekommen ist, haben sie das Ganze abbrechen müssen. Konnten dann nicht weitermachen.
Die haben aber viele Sachen
weil der Wirbelsturm kam.
Das habe ich mir natürlich dann habe ich mir sagen lassen. Ich kenne einige, die drüben waren.
Ach so. Die haben Surfbretter umgeschossen am Strand. Die haben,
genau.
Ja, ja. Die haben so ein bisschen
Golf gespielt mit Eishockey-Schlägern.
Was haben sie? Golf mit Eishockey-Schläger à la Adam Sandler.
Aber es haben Fans was machen dürfen, nicht bloß die Spieler.
Gab Skills
Happy Gilmore.
Ja. Das ist ja mal jetzt, da komme auch wieder ich Gilmore raus. Ich fände ja so ein All-Star-Wochenende auch mal eigentlich in der DEL ganz
hatte nett. Die DEL schon oft genug.
Ja, aber mal wieder rausholen. Ich glaube, das hätte Potenzial. Aber weißt bevor wir damit jetzt wieder eine halbe Stunde Diskussion
machen, kommen wir wieder in die Diskussion.
Ich finde es ja grundsätzlich interessant, also für uns selbst. Also so für die Klasse, also aus Klassenfahrt hinzufahren und sich selbst geil zu finden, ist das toll. Ja? Das heißt, auf der einen Seite für uns und für die Spieler natürlich, die damit die Besten sind. Auf der anderen Seite, wann willst du das machen? Punkt 1. Punkt 2, wann möchtest du das machen, dass du eben auch nicht gerade die Pause hast, so wie jetzt im Februar, wo die Nationalmannschaft zum Teil weg ist oder wo dann mal 2-3 Tage freigeben wird, wo die Spieler sagen, jetzt möchte ich aber auch irgendwo hinfahren, sodass auch wirklich alle kommen. Ist gar nicht so leicht, aber grundsätzlich würde ich es auch schön finden.
Also gehen würde es ja, wenn 12 Mannschaften in der Liga sind. Aber bevor wir das Thema wieder aufmachen, schauen wir weiter. Punkt. Wir haben ja noch gesagt,
wir wollten bei der Geburt, getrennt.
Wir haben ja schon gesehen, ich glaube, Basti war das, den man durchaus Elvis nachsagen kann.
Und wir hatten es
am Anfang der Sendung ja schon im Chat.
Ich glaube, das ist nicht ernst, mein, das ist ein Witz. Du schaust null aus, so wie der.
Ja, das ist mir doch klar.
Du kannst ja nicht sagen, das ist eine Ehre. Was meinst du
denn? Ja, ist mir klar. Mit einer Torte im Gesicht tust du dir schwer auszusehen wie Elvis. Ja,
das ärgert mich übrigens extrem, dass ich da...
Ich hatte dieses Eck geschmissen.
Weißt du, wie lange ich das heute noch putzen muss?
Ja, das weiß ich.
Das stimmt allerdings.
Und das kostet im Übrigen auch noch mal.
Ja, ich esse auf.
So, auf jeden Fall bei der Geburt getrennt. Es kam am Anfang im Chat schon, Daniel Fischbuch sieht aus wie ein junger Rio Reiser. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Ich habe nach Rio Reiser gesucht. Das ist hier der Kollege. Und Obacht, das ist Kollege Daniel Fischbuch. Grundsätzlich kann man das schon so nehmen.
Kannst du das technisch nicht halt nebeneinander
stellen, dass man es...
Ich konnte es so schnell jetzt nicht. Ich war leider gebunden, ich musste den News Opener noch spielen. Aber wir sind natürlich noch.
Falls du jetzt mal 2 Tabs aufmachst und die halbierst und so nebeneinander machst, ist nur ein Vorschlag.
Ja, aber es geht ja so aus, so sieht es doch auch jeder. Schau, das geht ganz schnell.
Ja, es ist noch besser.
Ganz schnell.
Jetzt ist wirklich gut.
Schau, die verschwimmen fast miteinander.
Sehr gut.
Das ist ein guter Effekt.
Sehr gut.
Die verschwimmen fast miteinander.
Ich glaube, es werden ganz große Fernsehsender wie BBC auch aufnehmen.
Es macht natürlich. Es macht natürlich die Schnotte so ein bisschen. Macht's.
Kannst du jetzt nicht mehr machen, weil sonst kriege ich einen Anfall. Kannst du das Ganze auch, das sollte die Statistik sein, wenn du es über die IHF und Host Broadcaster einblendest. Also, dass du dann auch immer zeigst, wenn du 2 vergleichst, das ist der eine und das ist der andere. Tak, 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 tak.
Ja, das, ich versuch's. Ja. Ich kann ja nicht in die Zukunft schauen.
Hast du noch was?
Deswegen weiß ich es nicht. Ja, natürlich haben wir noch ein paar. Wir haben hier.
Da siehst du, da steht's. Google Goldman 1977, so. Sieht aus wie Keanu Reeves.
Ja, aber wie Keanu Reeves jetzt.
Wir haben dir doch schon einen Doppelgänger verpasst. Bei der Geburt getrennt. Links ist George Clooney. Also jetzt mal ganz Obacht geben.
Das ist George Clooney. Also ich finde jetzt nicht, dass ich ausschaue wie Tom Selleck.
Schon wieder. Das letzte Mal schon. Ohne Liegestützen kriegst du ihn schon wieder.
Er hat einen Phantomschmerz.
Voll lachen.
Ich habe auch gesagt.
Das Einzige, was gleich ist, ist der Schnurrbart.
Ja.
Ja, naja, komm.
Aber das war ja. Die Haare gehen auch noch. Also bei Clooney sind es halt vor 30 Jahren.
George Clooney sieht
halt
ein bisschen jünger aus.
Der hat sich halt auch das Kinn ein bisschen breiter machen lassen, damit er so ausschaut wie ich.
Ja, das kann natürlich
sein. Aber er hat die Backen dicker. Ich würde nicht sagen, dass wir gleich ausschauen.
Apropos mal, ihr da draußen, sagt mal an, wer wem ähnlich sieht.
Genau, dann arbeiten wir das fürs nächste Mal aus.
Genau, und wir haben natürlich noch ein paar. Das hier ist auch ein Lookalike. Wer erkennt, wer ist? Wer ist Tyson Spink?
Das wäre lustig.
Ja, der ist nicht schlecht.
Links ist der Tobi Eder und rechts ist der Andi.
Ja, oh, stark von dir.
Das erkennt man aber auch nur, dass Tobi halt wenige, also nicht so einen dichten Bart hat.
Wie die haben andere Nase, sorry.
Ja.
Die Augen sind auch anders.
Ja. Dann haben wir uns natürlich auch nicht lumpen lassen, den lieben Kollegen Sascha Bandermann auch mal rauszusuchen. Wir haben sogar eine App gefunden, die uns sagt, wer wem möglichst
ähnlich sieht. Ernst jetzt?
Da kamen ungefähr 30% raus, dass dieses Bild vom lieben Sascha Bon Jovi ähnlich sieht. Und wir haben extra einen Musiker genommen, weil wir wissen ja, Sascha ist großer Musikfan.
Die Nase ist wirklich
sehr ähnlich. Ja, aber der steht ja auf den Boss. Bruce Springsteen ist er sein.
Und wer ist das?
Das ist John Bon Jovi.
Den kennst du nicht.
Aber den mag er doch auch, oder?
Bestimmt.
So, und dann haben wir noch einen letzten, den wir uns jetzt noch rausholen. Und das will ich, da will ich gar nicht mehr sagen.
Basti Schweinsteiger?
Sondern wer weiß, wer wer ist.
Das ist Marco Pfleger und Schiedsrichter Roman Goffmann.
Ja. Oder ist vielleicht rechts einfach Pfleger, der jetzt Goffmann spielt.
Das ist aber das echt krass. Echt krass, das Bild.
Das wird einiges erklären.
Bei wem jetzt?
Spannend.
Lass mal so stehen. Ja, das waren die Doppelgänger oder beziehungsweise bei der Geburt getrennt.
Schöne Rubrik, Mikey.
Danke. Ach, einen haben wir noch.
Ach so.
Einen haben wir noch. Komm, einmal rein. Und zwar, wenn der Nachname gleich ist. Fun Fact übrigens, die linke Person kannte ein gewisser Mensch, der gerade in der Regie sitzt, nicht. Seine Begründung war, er hat Star Wars nie gesehen.
Ich habe Star Wars auch nie gesehen.
Ja, der Links hat auch nichts mit Star Wars zu tun.
Das war der Kapitän da.
Charles Picard, oder wie heißt der?
Richtig. Links ist Patrick Stewart, bekannt aus Star Trek unter anderem.
Der heißt auch noch Stewart?
Ja. Yeah.
Sind die verwandt oder verschwägert?
Das weiß ich nicht, das musste einen der beiden fragen.
Jetzt kommst du daher und dann weißt es nicht.
We got kicked in the balls, that's it.
Ja, so ungefähr. Aber ja, das ist die Rubrik bei der Geburt getrennt.
Ja, die ist gut. Die hat Potenzial, Mikey.
Ja, so. Das ist wahrscheinlich das Einzige auch, was ihr Potenzial hat.
Ja, dafür haben wir es wieder lang gezogen.
Dafür haben wir es 4 Jahre durchgehalten.
4 Jahre durchgehalten und die Torte verschmissen.
Ja. Sehr schön.
Vom Trottel des Podcasts,
dann der Show. Sind wir schon wieder eigentlich am Ende, oder?
Schon wieder, ist gut. Ja, wenn wir uns jetzt beeilen, dann kommen wir unter 2 Stunden raus.
Show. Da machen wir noch kurz den Ausblick. Komm, wir müssen Werbung müssen wir machen.
Nein, das machen wir doch gerne.
Das ist ja keine Werbung.
Mittwoch, Donnerstag, die beiden U25-Länderspiele live auf Magenta Sport.
Und kostenfrei.
Hallo, live und kostenfrei bei Magenta Sport.
Mittwoch und Donnerstag spielen.
17:45, 17:15.
Gut, dass wir es angeschaut haben.
In der Slowakei und dann
Wo spielen die denn in Košice?
Die spielen eins in Košice und zwar das zweite und das erste spielen sie in, und das ist eine sehr, sehr gute Frage, Michalovic, wenn es vielleicht heißt.
In der Slowakei.
So ähnlich auf jeden Fall.
Und dann geht es am Sonntag, am 12. Februar schon wieder direkt weiter mit der DEL.
Und dem Endspurt in der Hauptrunde.
So sieht's
aus. Dem Endspurt, da ist er endlich angesagt ab Sonntag.
Und am Dienstag gibt es dann die Liebeskonferenz am Valentinstag. Und Mittwoch geht es auch wieder weiter und dann am Donnerstag, es ist wieder jeden Tag Eishockey und Freitag und dann ist wieder
und es geht durch den ganzen Februar satt. Und bis zum 5.3. und da ist dann die Schlusskonferenz bzw. die Entscheidung, letzter Hauptrundenspieltag und dann geht's hinein in die Playoffs.
So sieht's aus. In diesem Sinne.
Hier steht noch raus, Schmeißer.
Oh, Dianita, ich höre gerade aufs Ohr, Dianita hat noch einen für Rick. Schauen wir mal, das ist sein Foto.
Anita.
Das war, weil du vorhin meintest, es gab diese Fanmeile. Das ist der offizielle Begriff.
Truly Hard Seltzer NHL All-Star Beach Festival. Genau, deswegen konnte ich es auch nicht sagen.
Ja, okay, das ist auch schwer zu merken. Ja. So.
Aber ja, das war's. Und jetzt haben wir nur noch den Rauschmeißer.
Achso, ich dachte, wir sehen jetzt was da von dem Teil.
Ja, du, das mit Rechten und so. Weißt du, also.
Haben wir schon jemals drum geschert?
Also das heißt, du darfst es zeigen vom Dreiseitel, wie er läuft, aber wenn dann am Strand was ist, darfst du.
Genau, ich darf nur einen Puck auf dem Eis zeigen, der sich bewegt. Das darf ich. Aber alles außerhalb nicht.
Hat das ein Rechtsanwalt gesagt oder ist das einfach so?
Das hat der Mike jetzt einfach so gesagt, um dich abzubügeln und die Sendung zu beenden.
Ja. Das habe ich in deinem Anwalt-Podcast gelernt.
Das merke ich aber, wenn du mich verarscht. Deswegen lasse ich Dieter jetzt nicht so leicht raus. Möchtest du mir mal erklären, wie oft du heute rein rechtlich hier so die Grenzen gerissen hast?
Darf ich nochmal an die Regie, weil hier wird doch gefragt, ob es was zu gewinnen gibt. Ich glaube, das gibt es zu gewinnen, oder nicht?
Was willst du jetzt noch?
Kann man den nicht gewinnen, den
Sticker hier? Bist du schon fertig jetzt? Ist doch aus.
Na, dann gewinnt dann Mikey heute.
Wieso denn nicht jetzt?
Einfach so.
Einfach so, das ist sehr nett. Aber ja.
Einer will nochmal den Flipper hören.
Den will jeder gerne hören. So, den Meister Eder gibt es, glaube ich, auch zu gewinnen. Machen wir aber beim nächsten Mal vielleicht. Jetzt gibt es noch eine Ricks Lieblingsrubrik und die heißt natürlich die Top 10 der Woche. Damit heißt hier ciao, wir verabschieden uns von unserer kleinen Geburtstagsparty. Bis in 2 Wochen hier wieder live auf YouTube bei Magenta Sport oder natürlich als Podcast. Ciao, ciao.
Der Rick ist jetzt noch den Kuchen fertig.
Ja, und dann putzt er. Dann putzt er hier schön auf.
Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.